Kollege kommt gleich zu sagen, wer ich bin. Jetzt auch deswegen extra meine Brille auf. Da erscheint er.
So, die Begrüßung geht schon los, habe ich eben mitgekriegt. Herzlich willkommen und guten Morgen zur Sommeruni. Heute zum Vortrag: Gibt es heute noch Kunst? Sie sehen das auch hier: Ist das Kunst oder kann das weg? Manches an der modernen Kunst mag zur Provokation anregen, zumindest dazu Fragen zu stellen. Ich freue mich sehr, dass wir einen Experten gefunden haben, mit dem Sie diese Fragen heute durchleuchten können, und begrüße sehr herzlich Herrn Professor Klaus Kowalski. Herr Professor Kowalski studierte Grafik und Bildhauerei in Stuttgart, hat dann danach noch Archäologie und Kunstgeschichte in Kiel studiert und hat hier in Hannover lange Zeit gelehrt für bildende Kunst und visuelle Medien. Bis 1994 waren Sie hier, genau, an der Uni. Seitdem sind Sie, glaube ich, als freischaffender Künstler mit Vorträgen und auch zum wiederholten Male hier bei uns bei der Sommeruni aktiv. Das finde ich toll und hoffe, dass Sie heute hier einen spannenden und erlebnisreichen Vortrag haben werden. Ein paar organisatorische Dinge möchte ich Ihnen für heute noch mit auf den Weg geben. Es wird eine Pause geben zwischen 11 und 11.30 Uhr etwa. Sie können sich dann mit Kaffee versorgen, und zwar auf der anderen Straßenseite der Schlossmänner Straße ist die sogenannte Kontine. Dort gibt es heiße und kalte Getränke. Oder es gibt auch in dem Hörsaalgebäude eine kleine Kaffeebar, wo man sich auch mit Getränken versorgen kann. Also da haben Sie Gelegenheit, einfach einmal hier über den Hof, dann über die Straße, am besten an der beiden Ampeln benutzen. Und dann können Sie dort die Pause verbringen. Eine häufig gestellte Frage ist noch, wann denn unser neues Vorlesungsverzeichnis erscheint. Das wird im Laufe der nächsten Woche kommen. Ich hoffe, dass es am Montag aus der Druckerei kommt, dann in den folgenden Tagen in den Versand gehen kann, sodass wir es Mitte bis Ende nächster Woche haben sollten, sofern alles gut klappt. Erzählen Sie es ruhig weiter, weil die Frage wird häufig gestellt. Ja. Dann darf ich Ihnen einen guten Vortrag wünschen. Und jetzt schalten wir eben noch das Mikro ein und dann kann es los.
Das war aber eben, glaube ich, schon. Das ist schon verstärkt. Ne?
Oh, wunderbar.
Ja, ich könnte das gut verstehen, so normal tun.
Okay, danke für den Hinweis. Ich möge noch hinweisen, wo die Toiletten sind. Wenn Sie rausgehen, durch die Eingangstür, gleich die Tür links, hinter dem Eingang. Dort finden Sie die Toiletten. Okay, dann geht's los.
Danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bleibe bei der Organisation. Also es gibt wieder eine Schwierigkeit, die mit der Beleuchtung zu tun hat. Ich habe Ihnen ja Arbeitspapiere abgezogen. Das habe ich argumentiert mit den Kurzsichtchen, die das da oben nicht lesen können. Die müssen das auf der Bank auch lesen können. Also werden wir ab und zu an die Papiere gehen. Jetzt ist die Beleuchtung so ganz schlecht, weil Sie nicht, was da auf dem Bild drauf ist, relativ schlecht sehen. Und ich wollte Sie fragen, ob das möglich ist, wenn Sie sagen, angeblich soll das jetzt ausgehen. Nun ist er weg.
Ich soll noch eine Frage eben stellen darf. Die Papiere, das müssten ausreichend da sein.
Ja, die liegen da rechts außen. Großer Meister, ich wollte hier drauf drücken und dann geht es doch nicht aus, oder? Muss ich da? Nee, die muss hier drauf. Ach so, kurz.
Einfach auf die kurze linke Seite von dem Schalter.
Ja, genau. Jetzt müsste er angehen, oder? Ah, nee, die rechte.
Genau, das dauert ein bisschen, bis die Lampe.
Ah ja, gut. Danke. Wir haben deswegen die Jalousie extra offen gelassen, damit das niedersächsische Tageslicht Sie ein wenig umschmeichelt und Sie dann vielleicht die Bilder besser und das Schriftliche schlechter sehen können. Dann kann ich das hier vorne auch anstellen. So, in medias res. Also das ist ein schwieriges Thema, über Kunst zu reden, denn dieses Thema ist emotionalisiert. Reden wir aber dennoch darüber mit allen möglichen Leuten, die sich glücklicherweise noch für Kunst interessieren und nicht nur für Fußball. Dann kommen Sie bei längerer Reflexion auf die Feststellung, dass der Normalsterbliche das Wort Kunst in zweierlei Weise versteht. Nämlich, er entscheidet A, nach individuellem Geschmack, sagt, das gefällt mir, das ist Kunst, und das gefällt mir nicht. Sowas, das gefällt mir nicht, also kann das gar keine Kunst sein. Und der zweite Aspekt ist, dass hier immer noch ganz objektiv walten romantische Andeutungen der Genietheorie der Frühromantik. Dass man also davon ausgeht, dass man sagt, es müsste ein Mensch, der Kunst macht, auf besondere Art, das ist der Rest der Genietheorie, begabt sein, damit er das wirklich tun kann. Und daran wird dann angehängt, einzuschätzen, ob der eigentlich was Besonderes kann oder ob er nur so macht, als ob er etwas könnte. Diese beiden Ebenen, in denen das eingeschätzt wird, müssen wir also versuchen zu objektivieren. Und deswegen muss ich Ihnen jetzt sagen, methodisch befinde ich mich nicht in der Kunstgeschichte, also nicht in der Entwicklung der Kunst von bis, sondern ich gehe auf die Ebene der Kunsttheorie. Das hat mit der Praxis der Künstler nur relativ etwas zu tun. In früheren Zeiten war man etwas theoretischer gestimmt, heute nicht. Aber dennoch ist ja mein Ziel, Ihnen auch einen Aspekt von theoretischen Grundeinschätzungen dessen, was hier in der Postmoderne passiert, heute zu vermitteln. Also denke ich, wenn wir in die Theorie einsteigen, wird es praktisch sein, zunächst mal etwas zu tun, was heute überhaupt nicht mehr üblich ist, nämlich in die Begriffsgeschichte einzusteigen. Und da haben Sie diese Liste, die sieht also hier so aus. Die versucht auf einem DIN A4-Blatt fast 2000 Jahre Kunstauffassung einzufangen. Sie hätten also auf der ganz linken Seite die griechische Auffassung, das steht da unten. Und von daher ist es schon einmal interessant, dass die Griechen sehr deutlich, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in der Einschätzung der Dinge zwischen Poesis und Technik unterschieden haben. Sie sehen das oben und unten. Und Poesie, also diese Einteilung hat zum Beispiel auch Platon sehr intensiv verwendet. Er war ja selbst ein Poet. Und die Griechen waren eigentlich immer ein wenig erschrocken darüber, dass ein Dichter aus dem Nichts Verse macht. Das meint das hier, dass also aus dem Nichtseienden, das, was eigentlich nicht da ist, gar kein Material hat. Also wir würden heute sagen, was unsere Hirntätigkeit und die Explosionen, die im Hirn passieren, für Einfälle, das wussten die damals natürlich nicht und haben gesagt, ja, das kommt ebenso aus dem Nichtseienden. Das kann man nicht anfassen, das kann man nicht beobachten. Und dagegen stellten die Griechen also den sehr komplizierten Begriff Techne, den ich hier ausgesprochen vereinfacht habe, dahin, dass man sagt, Technik heißt, etwas, irgendetwas Angesammeltes zu etwas Sinnvollem zusammensetzen. Sie sehen, dass darin auch schon ein Kunstbegriff der Renaissance anfängt virulent zu werden. Denn man verlangt ja eigentlich von einem Bild, sehen Sie sich das wieder an, dass es irgendetwas Sinnvolles aus Verschiedenem zusammensetzt. Darauf kommen wir dann nochmal zurück. Und als zweites verkompliziert sich die Sache, dass eben durch Anwendung, experimentelle Anwendung, dieses auch nachvollzogen werden kann. Denken Sie also zum Beispiel an einen Wagen, einen Streitwagen, der in Griechenland konstruiert worden ist, oder an ein E-Auto, das jetzt gerade versucht wird, technisch ausreifbar zu machen, indem man es wirklich mehrfach bauen kann und nicht nur einen Ideenentwurf hat. Dann befände man sich mitten in der Technik. Und diese beiden Begriffe finden wir ja in der heutigen Zeit wieder, das sehen Sie auf der rechten Seite, in der Poetik, das ist eben die Dichtkunst. Und Sie finden jetzt ganz unten wieder Nutzbarmachen von Naturkräften und Rohstoffen. Das nennen wir heute Technik, Herstellungsweisen auch. Also hat auch ein Maler oder ein Bildhauer bestimmte Techniken, um das, was er im Kopf hat oder auf seinem Skizzenbuch in die Wirklichkeit umzusetzen. Also so fremd sind diese beiden Begriffe eigentlich nicht. Und sagen wir mal, das Erdbeben in der Begriffsgeschichte kommt durch die Römer, von denen ich persönlich immer sage, das waren die Amerikaner der Antike. Nicht? Die machen sich die Sachen in einer Art Behaviorismus einfach und sagen, so ein Quatsch, Poesis und Technik, wir sagen Ars und damit meinen wir alles. Nicht? Geschicklichkeit und Fertigkeit, die eigentlich zu Technik müssten und Kenntnisse zur Herstellung auch, aber auch Handlungsweisen und auch das Ergebnis. Wie fremd das für uns heute ist, können Sie aus Ciceros Gesprächen mit Licinius entnehmen, wo in der Mitte drin einmal herauskommt, dass den Römern, die Kunst sammeln, es vollkommen egal ist, ob das eine Kopie eines Sklaven ist oder ob das das Original eines großen Künstlers ist. Sie sehen nur auf das Ergebnis, typische Blackbox-Einstellung, Sie sehen nur auf das Ergebnis, was dabei herauskommt, nämlich die Plastik, die ich haben will. Und die ist dann für mich Ars, nämlich entstanden aus Geschicklichkeit einerseits, aus dem Nachahmen von griechischen Bildwerken andererseits und eben einem eventuell Dazugeben aus dem eigenen Impetus. Das also ist gewissermaßen das Unglück, dass diesen Begriff passiert. Und jetzt finden Sie noch, jetzt schon gar nicht mehr, das ist also universitär vernichtet worden, den Magister, der ehemals ein Titel war, von einem bestimmten Können mit Wissenschaft umzugehen, der Magister Artium. Das ist derjenige, der eben vorhanden ist. Bei der Dissertation müssen Sie ja Neues entdecken, nicht? So Faustregel. Und der Magister Artium weist durch diesen MA-Titel oder wies mit diesem Titel, den es nicht mehr gibt, nach, dass er in der Lage ist, Vorhandenes neu, richtiger oder in neuer Einsicht zu ordnen. Er muss also nicht forschend in das Nirvana des noch nicht erforschen, sondern nur muss er geschickt und mit Fertigkeiten, mit dem, was da ist, hantieren können und daraus einen Aspekt bringen. Das wäre also jetzt im Englischen auch Art, Kunst, List, Schlauheit, kommt genau dieser römische Begriff nochmal wieder, denn die Engländer sind ja auch sehr stark an der Praxis und der Einfachheit des Hantierens orientiert. Und nun kommt dann die germanische Auffassung des Fertigens von Gegenständen, die nicht in Anführungsstrichen einfach normal sind, dazwischen. Und da passiert nun Folgendes, dass im Germanischen von List gesprochen wird. Wenn Sie also Nibelungenring sich ansehen bei Wagner, dann kommen da Gestalten vor, die mit List alles Mögliche fertigbringen. Diese List ist im positiven Sinne so etwas wie Ars, nämlich ich weiß, wie es geht und ich mache das und die anderen können das nicht. Andererseits hat aber auch, ist dann die List, das ist ein sehr witziger Sprachprozess, ist bei der Christianisierung abgesunken in etwas Schlaues, das den Gegner täuscht und das ist gewissermaßen das planende Handeln zum eigenen Vorteil ist. Also der Alarich zum Beispiel, der Alarich hat man also eine List drauf, die nicht so ganz koscher ist. Und unsere Nahrungsmittelchemiker auch, die es, wie heute in der Zeitung steht, ist ihnen egal, was drin ist, Hauptsache es schmeckt. Nicht? Das ist also eigentlich eine List, damit man verkaufen kann, im christlichen Sinne. Und über diesen im Mittelalter negativ eingeschätzten Begriff der List setzten nun die Christen die Kunst als Verbalabstraktum von Können. Das arbeitet in ihren Köpfen immer, dass sie sagen, ja, Kunst kommt von Können, dann gibt es noch den schönen Nachsatz, wenn es von Wollen käme, müsste es Wulst heißen. Ne? Da ist wieder die Theorie der Genie-Theorie drin, dass es eben aus der Poesis, also aus dem nicht vorhandenen Gestalt gewinnen müsste. Ja? Also Kunst ist dann ein Verbalabstraktum zu können, geistig Vermögen, Wissen, Kennen und Verstehen von Verfahren, auch geistiges auszudrücken Vermögen. Sie finden hier ja Abhängigkeitspfeile. Und der eine von Kunst Mittelalter in Kunst Neuzeit ist nicht vergessen, sondern Wir werden nachher nochmal über einen tiefen Bruch der Anschauungen reden müssen mit erheblichen gesellschaftlichen Veränderungen, die für die Kunst besonders gültig geworden sind. Und es gibt also im Prinzip keine sinnvolle und direkte Verbindung zwischen der sogenannten Kunst eines mittelalterlichen Handwerkers und eines Künstlers, der individuell entscheidet, was er gerne malen oder skulpieren will. Deswegen fehlt hier der Pfeil, es geht zwar in der Mitte von List zu List runter, aber nicht von List rauf zu Kunst und auch erst recht nicht von der Kunst aus dem Mittelalter in die Kunst der Neuzeit. Darüber also wird nachher noch theoretisch abgehandelt werden. Und heute, wenn Sie Lexikas nachschlagen, finden Sie in der Regel eine Definition von Kunst im Brockhaus oder sonst wo, auch in Wikipedia, die sehr stark durchsetzt ist mit der Anschauung, die die Renaissance-Künstler und die Nachfolgenden von Kunst theoretisch gehabt haben, warum sie das eigentlich machen. Was fehlt, ist bis heute eigentlich eine sinnvolle Darstellung dessen, was mit diesen Dingen hier passiert. Ich habe es also natürlich auch hier. Ich weiß nicht, ob es so. Aber deswegen haben wir ja gewissermaßen dieses Arbeitspapier. Und ich denke, wenn Sie dazu nicht noch Fragen haben, die Sie auch nachher am Schluss hoffentlich haben wir noch genügend Zeit stellen können, dann können wir jetzt also weitergehen und sagen, jetzt haben die wahrscheinlich hoffentlich erst einmal verstanden, wenn man jetzt die Quintessenz daraus zieht, dass offensichtlich, wie auch immer, schwer zu erklären, aber dennoch Tatsache, der Kunstbegriff kein statischer Begriff ist, so wie Sie ihn in der Regel verwenden. Ja, Kunst ist doch aber. Nein, Kunst ist abhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen Anforderungen schlummern, die von denen, die sie haben wollen, gestellt werden. Und der Künstler reagiert, so gut er kann, einerseits in den von der Gesellschaft gestellten Grenzen, andererseits versucht er natürlich, kreativ wie er ist, über diese Grenzen hinaus in Neues zu gehen, aber immer im Kontext zu einer bestimmten Gesellschaftsauffassung. Und die Gesellschaftsauffassung des Mittelalters ist natürlich eine gänzlich andere als die des Barock. Nur um mal so zwei Sachen zu springen und sagen, ja, deswegen sieht eben, kann man jetzt erstmal ganz lapidar sagen, die barocke Kunst gänzlich anders aus als die mittelalterliche. In welche Kirche Sie gehen, Sie werden es immer wieder entdecken. Eine gotische Kirche, die nicht ausgebrannt ist im Krieg, und eine barocke, unterscheiden sich für Sie zunächst erst einmal wie Tag und Nacht. Es gibt Strukturen, die damit weiter drin sind. Aber das sollten Sie als erstes jetzt in sich fest verankern. Ich kann über Kunst nicht objektiv allgemein sprechen, sondern ich muss immer mich rückbeziehen auf eine bestimmte gesellschaftlich definierte Zeit und sagen, ja, ich meine die Kunst, die damals die und die, die Romantiker oder die Realisten oder die Impressionisten gemeint haben. Und von da aus kann man dann sagen, taugt das eigentlich was oder taugt das nichts? Um Ihnen das noch einmal besonders klar zu machen, will ich Ihnen jetzt so in schneller Folge den Verlauf der mittelalterlichen Kunstgeschichte bei ein paar Bildern verdeutlichen. Das wäre also zum Beispiel links aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Das Rechte wäre aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Sie sehen, es nimmt an Gestaltungsintensität und Entscheidungskraft zu. Links ist Jakobus der Ältere nur so herangeschoben und rechts steht der Amos und gewissermaßen ist gemeint, Altes und Neues Testament stehen sich gegenüber und diskutieren miteinander. Und es gibt auch noch Unterschriften, das heißt, das Bild sagt selbst nicht alles aus und man kann es eigentlich nur verstehen, wenn man den Text dazu liest. Sie werden im Mittelalter sehr häufig auch in Kirchenausstattungen Textbänder dazu sehen. Die Schriften sind meistens verloren gegangen. Und auf der rechten Seite ist es nun schon ein Typus, der gewissermaßen feststeht, wenn man die Kreuzigung Christi malen will, dann muss dabei sein die Maria auf der linken und der Johannes auf der rechten Seite. Und das gehört einfach dazu. Und damit ich Ihnen das also auch mal so ad hoc zeigen kann, habe ich jetzt hier einen Vertrag, der erhalten ist vom Heilig-Blut-Altar in Rothenburg ob der Tauber. Steht heute nicht mehr ganz am originalen Ort. Wir müssen auch nicht über die kunstgeschichtliche Neuerfindung von Riemenschneider jetzt reden, die gewissermaßen mit der Durchlichtung der Hinterwand des Schreines zu tun haben, also hier mit dass hier Licht reinkommt und nicht eine Holzwand ist. Sie sehen es hier nochmal. Jetzt lese ich Ihnen also den Vertrag einmal vor, aber in Auszügen. Und Sie selbst werden einschätzen können, wie hoch heute ein moderner oder postmoderner Künstler einen solchen Vertrag als Anfertigungsanweisung schätzen würde. Unten in der Pit Predella, unten in der Petrella neben dem Sakramentsgehäuse zwei Engel. Dero ungefähr einer kniend anderthalb Werkschuh hoch sei und zu jeder Seite einer gestellt werde. Danach in dem Korpus, das ist dieser Teil des Altars, in dem Korpus das Abendessen Christi Jesu mit seinen 12 Jüngern, und jetzt hören Sie gut zu, und anderen Zugehörenden als sich in solcher Darstellung gebührend, da der Figuren ein ungefähr 4 Werkschuh hoch sei. Das kommt jetzt öfter vor, dass das nicht durchgeschrieben wird, sondern dass da einfach gesagt wird, also ihr wisst ja schon, wie sowas geht, da muss ich nicht extra noch vertraglich festlegen, sondern das soll natürlich im christlichen Sinne festgelegt werden. Item in den Flügeln zu der rechten Seite, flachgeschnitzte Figuren des Palmsonntag, die müssen wir jetzt hier haben. Moment. Da haben Sie hier jetzt, nicht? Da reitet also Jesus in Jerusalem ein. Schnitzte Figuren des Palmsonntags, als Christus auf den Esel eingeritten ist, mitsamt seiner Historie und dem, was dazugehört, als sich in solchem auch gebührt. Da haben Sie es wieder. Und in den Flügeln zu der linken Seite soll er auch flach schneiden das Relief, wie Christus am Ölberg gewesen ist, mitsamt den Jüngern und der Judenankunft, auch alles erhaben, wie das zuvor genannte Relief des Palmsonntags. Und oben auf dem Retabelauszug, damit müssen wir hier erstmal zurück, der Retabelauszug, das meint sich dieser ganze riesige Aufbau. Da ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, weil dahinter eben nicht einheitlicher Hintergrund ist. Im Aufzug soll er in der Mitte schneiden zwei Engel gegeneinander knien, die das Heilige Kreuz halten, und auch oberhalb des Kreuzes zwei schwebende Engel, alle in der Größe, es nach Anweisung der Werkzeichnung erheischt. Das ist so, wie heute Sie einen Bauvertrag machen mit dem Architekten. Nicht? So wird es dort angeblich mit der Kunst gemacht, dass man also erst einmal eine vernünftige Werkzeichnung abliefern muss, die der Auftraggeber erst mal zu genehmigen hat. Und auf den Seiten neben dem Kreuz, nämlich auf die rechten Seiten die Figur der Jungfrau Maria und auf der linken Seite den Engel Gabriel, als er ihrem jungfräulichen Herzen den englischen Gruß verkündete. Den haben wir hier oben ein paar Sachen fehlen. Vielleicht sogar hier sind verloren gegangen aus dem Gesprenge, aber das macht es jetzt nicht. Sondern worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass offensichtlich in bestimmten Abschnitten gewusst wurde, was man zu machen hat. Das ist handwerkliches Wissen. Ich habe selbst ein Handwerk gelernt. Das besteht daraus, dass Sie als Lehrling die Handgriffe lernen, um einen Tisch zu machen oder einen Schrank zu machen oder eine Tür, die auf und zu geht und nicht quietscht, ne, und passt. Dafür brauchen Sie bestimmte Handgriffe. Die finden Sie in den unbestimmten Teilen dieses Vertrages wieder. Und um dieses nun Ihnen auch noch zu beweisen, dass es tatsächlich so ist, wenn wir hier mal wieder ausmachen. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt sehen Sie es besser. Auf der linken Seite also die Palmsonntag-Tafel von Riemenschneider, 1504. Auf der rechten Seite ein Sieneser, der Dutschow, der Ihnen vielleicht bekannt ist aus dieser großen Majestastafel, die ehemals im Dom gestanden ist und heute in Siena im Museum steht. Ein Teilstück darauf. Und dazwischen sind es 150 Jahre. Rechnen Sie doch bitte mal von heute zurück auf 150 Jahre vorher und fragen sich, was war denn da eigentlich los in der Kunst? Sie werden erstaunt sein, völlig was anderes als heute. In diesen 150 Jahren hat sich prinzipiell nichts geändert zwischen einem im Harz geborenen Süddeutschen und einem in Siena geborenen und Schaffenden vor 150 Jahren. Nämlich, hier ist das, was ich dazugehört, das findet sich hier auch. Er reitet natürlich durch ein Tor, Aus dem Tor kommen ihm natürlich Leute entgegen, Und natürlich gibt es hier nochmal eine Seitenszene mit einem Teppich. Hier sehen Sie die Bewohner den Teppich ausbreiten, auf dem Jesus einzieht. Und Sie sehen sogar noch einen Baum und Sie sehen eine Stadtbefestigung. Sie sehen hier einen Baum und Sie sehen die Stadt. Also können Sie im Prinzip sagen, in diesen 150 Jahren ist nichts anderes passiert, als dass man die Sache zugespitzt hat. Ein wenig abstrahiert, nicht so erzählt, sondern mehr symbolisch prinzipiell gearbeitet hat. Aber an der Grundauffassung, was auf dem Bild sein soll und wie, hat sich überhaupt nichts geändert in 150 Jahren. Und das wäre natürlich ein Hinweis darauf, dass es sich um eine vertragsartig handwerkliche Tätigkeit handelt. Und dieses kann man Ihnen nun auch schematisch, also kunsttheoretisch verdeutlichen und kann sagen, der Künstler ist im Prinzip, wie Herr Frankl mit seinem Englandfahreraltar, prinzipiell frei in der Ausgestaltung, die sich nicht an Natur, sondern an dem Willen Gottes orientiert. Dass der Himmel rot ist, hat etwas Bestimmtes, Symbolisches zu bedeuten. Dass das Jesuskind hier mit Ochs und Esel begleitet wird, hat selbstverständlich etwas Christliches zu bedeuten. Da kann man nicht sagen, ach, die blöden Viecher interessieren mich nicht, die male ich nicht. Das geht nun eigentlich nicht. Und um das nochmal deutlich zu machen, da habe ich hier dieses Schema entworfen, dass Sie da oben also die Ebene des Himmels haben und dass Sie hier den Menschen haben, der auf der Erde lebt, der nach mittelalterlicher Auffassung sich in seinem Leben entscheiden soll, ob das steht in die Hölle. So One-Night-Stay und sowas ist nicht drin, nicht? Das ist immer sowas, was mit der Hölle zu tun hat. Sondern er soll sich so benehmen über verschiedene Aspekte, die hier aufgezählt sind, dass er gewissermaßen beim jüngsten Gericht, vor dem damals sehr viele Leute Angst gehabt haben, nun gut dasteht und letztendlich in den Himmel kommt. Und deswegen gibt es im Mittelalter eigentlich nicht einen einzigen Gegenstand, der, sagen wir mal, von jemandem selbst erfunden ist, sondern der ist immer abhängig von dem, was Gott mir gegeben hat. Und er gibt Gegenstände, damit man mit dem Nachdenken über diese Gegenstände immer tiefer in die Möglichkeiten des sich Hineindenkens in einen christlichen Himmel kommt. Also wenn hier die Reale sind, meinetwegen ein Gefäß, ein Becher, dann der pädagogisch-moralische Sinn des Gegenstandes, meinetwegen der Becher ist so gebaut, dass man nichts auskippt, was Gottes Weltreichtum ist, dann der symbolische Sinn des Gegenstandes, dass er also auch den Wein, der ja Christi Blut ist, im Kelch aufnehmen kann, und dann eben den analogischen Sinn, dass wenn ich mit diesem Gegenstand gottesfürchtig umgehe, in ihm immer auch ein Aspekt enthalten ist, der mich dahin führt, an das jenseitige Schicksal meines Lebens zu denken, nach meinem Erdentod. Und um das nun noch einmal zu verdeutlichen, habe ich Ihnen ein Vorwort herausgesucht aus dem Theophilus Presbyter. Das ist ein Mönch gewesen im 12. Jahrhundert, der ein Buch geschrieben hat über die Diversis Artibus, also über die verstüdenden Fertigkeiten, Dinge anzufertigen. Da ist was von Vergolden drin, da ist was von Gießen drin, da ist was von Malen drin, da ist was von Schmuckmachen drin, da ist was von Tischenmachen drin. Also da ist so alles drin, weil es für das Mittelalter keine herausgehobene Art des Umgehens mit den Gegenständen gibt, sondern alle sind handwerklich gehorsam gebunden an die Schöpfung Gottes. Und dann schreibt er in seinem Vorwort, es sollen ja Lehrlinge dieses Buch lesen, durch den Geist der Furcht des Herrn erkennst du, dass du nichts aus dir selbst kannst, bedenkst, dass du nichts hast oder willst, was dir nicht von Gott zugebilligt wäre, sondern rechnest in Glauben, Bekennen und Dankbarkeit der göttlichen Barmherzigkeit zu, was du weißt, bist oder sein kannst. Das ist, wenn wir so wollen, die Begründung dafür, warum man keine Künstler, weil es blasphemisch aufgefasst wurde, wenn man seine Künstlernamen, das habe ich gemacht. Hoc fecit, Gisbertus. Das ist eine der ersten Künstlerzuschriften, die es auf einem Kunstwerk gibt, dass jemand sagt, ich habe das gemacht. Das ist im Hochmittelalter noch Blasphemie. Später muss ich das ändern, im Spätmittelalter aus einer gesellschaftlichen und menschlichen und bewusstseinsspezifischen Entwicklung. Das also wäre jetzt das Mittelalter und vielleicht ahnen Sie jetzt schon, wo warum zwischen der einen Kunst des Mittelalters und der anderen Kunst der Renaissance dieser Entwicklungspfeil fehlt. Das hätten wir also jetzt erst einmal für uns erarbeitet. Und jetzt machen wir eben diesen Schritt. Was war denn dann nun eigentlich nach dem Mittelalter los? Ich will es Ihnen in den großen Teil mal erklären. Das Einfachste auch für Studenten war immer eben klar zu machen, das Mittelalter hatte in seiner Weltauffassung grundsätzlich einen Aspekt von unten nach oben. Ich bin hier, der Himmel ist dort und ich möchte dahin. Wenn ich fehle, komme ich vielleicht noch tiefer nach unten. Aber es ist eigentlich immer eine Orthogonale gedacht, die von unten nach oben geht und das Bestreben der damals lebenden Menschen ist. Das System Neuzeit, Renaissance, dreht sich einfach um 90 Grad. Es geht nicht mehr darum, nach dem Himmel zu gehen und sich zu fragen, ja, wie stelle ich das am besten dar, sondern auf einmal sind es die Dinge. Die Dinge, die den Künstler interessieren. Denn es ist Nikolaus von Kues, der das 1420 eindeutig einmal ganz klar ausgesprochen hat. Seht auf die kleinen Dinge, denn in allen ist Gott. Das wurde für den Anfang der Renaissance sofort aufgenommen, dass man dachte, okay, wir können das sogar in der Bauzeit in Reims an den Kapitellen sehen, ab wann dieser Spruch gilt, dann sind die Kapitelle nämlich der Natur entsprechend gelaubt, wie sie vorher fantasievoll dargestellt sind, ohne dass man auch einen natürlichen Aspekt sehen kann. Jetzt also geht es darum, auf diese Wirklichkeit zu schauen, die uns umgibt, und diese in einem bestimmten Sinne zu hüllen. Die Hüllung erhält der Künstler, der Renaissance-Künstler dadurch, dass er den Auftrag empfindet, die Widerspiegelung der Welt vor den Sündenfall. Wie macht er das? Indem er zum Beispiel den Begriff der Schönheit einführt, um die Schönheit nicht als individuelles Dafürhalten abzusichern, wirft er es auf die Geometrie, kommen wir gleich drauf, und sagt, die mathematische Konstruktion ist so etwas Sauberes und Reines. Wenn du Nikolaus von Kues lest, dann erstaunen wir diese Beispiele aus der Geometrie zusammenhängen mit dem, was mit Gott und der Schöpfung der Welt zu tun hat. Also man muss das zurückführen auf mathematische, eigentlich geometrische Gesetze, um Schönheit definieren zu können. Und das wird dann auch so getan, dass dann also sagt, einmal gibt es das Dissens in Natur. Ich gucke in die Welt und gucke mir einen Menschen an, so wie er ist. Dann frage ich mich allerdings, wenn ich jetzt das so malen würde, wäre ich ja mitten im Realismus, also ohne Bezug zu irgendwas im 19. Jahrhundert. Dann allerdings muss ich ein Dissentium Artificia einführen, indem nämlich ich jetzt einen Weg finden muss, der gewissermaßen die gesetzmäßige Idealisierung des unvollkommenen Gegenstands dieser Welt in eine Anschauung überführt, die unter Umständen die Idee Gottes gewesen sein könnte, weil in ihr eine gesetzmäßige Schönheitsauffassung herrscht. Es würde jetzt zu weit führen, Ihnen die einzelnen Aspekte hier zu verdeutlichen. Also von daher, Sie können zum Beispiel jetzt so das...
dort hinten auf dem haben wir ein Zitatenblatt. Und da steht dann von Leonardo da Vinci, dass es Regeln gibt, nach denen man also jetzt diesen Auftrag
die Schöpfung Gottes in Bildern oder auch in Plastiken noch einmal vorzustellen. Tatsächlich von einem Hochrenaissance-Menschen, der vollkommen gebildet war und auch tätig war, wiedergeben. Er schreibt, die Malerei erstreckt sich auf alle 10 Aufgaben des Auges. Die ihn aufzuführen und zu erläutern, wäre jetzt zu weit. Das können wir vielleicht in der Diskussion nachher nochmal machen. Das heißt, Wahrnehmen von Finsternis, Licht, Körper und Farbe, Figur und Lage, Entfernung und Nähe, da kommt jetzt die Perspektive rein, Bewegung und Ruhe. Sie sollen dem Maler daran erinnern, nach welchen Regeln und in welcher Art er durch seine Kunst all diese Dinge nachahmen soll. Gottes Schöpfung dieser Welt soll er nachahmen, die das Werk der Natur und der Schmuck der Welt sind. Also werden wir die Malerei richtig Enkelin der Natur und mit Gott verwandt nennen. Das ist die gute Auffassung. Sie lesen häufig in allgemeineren Büchern, dass die Renaissance-Leute Realisten gewesen sind. Das ist zur Hälfte richtig und die andere Hälfte fehlt an dieser Stelle eben einfach. So, die Idealisierung in einem vernünftigen Maß angekoppelt an die Wirklichkeit, also nicht nur idealisieren wie im Klassizismus, sondern eben in der Bindung an die weltliche Erscheinung, kommt jetzt auf sie zu. Geholfen hat dazu eben gewissermaßen die Möglichkeit, die neue Menschwerdung, die sich auch in gesellschaftlichen ausbildet, tatsächlich in ja, wissenschaftsfähigen Fertigkeiten und Instrumentarien deutlich zu machen, nämlich in der Perspektive. Eines der ersten perspektivisch genau durchgezeichneten Bilder ist übrig geblieben, glücklicherweise in Santa Maria Novella von Masaccio, der Gnadenstuhl, den Sie da auf der linken Wand irgendwo etwas verloren finden, der jetzt hier abgebildet ist. Die Perspektive ist ein sicherer Grund für den damaligen Künstler, sich in dem Auftrag, den die Kunst hat, zurechtzufinden und auch eine sichere Basis zu haben. Sie dürfen das ruhig vergleichen mit heute. Jemand, der vom Computer auch nicht die geringste Ahnung hat, der kann heute nicht mehr eigentlich vernünftig in dieser Gesellschaft leben. Er kann es dann in den Riten da führen und kann sagen, ja, die können mir alle Brücken runterrutschen, ich gehe in den Wald und habe kein Handy, habe kein Computer, habe alles nicht. Nur man nimmt das am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil. Und genauso ist das hier. Wenn Sie also um 1420, 1450 wissen wollten, ob jemand an der neuen Bewegung der Neuzeit teilgenommen hat, brauchten Sie einen Handwerker, der Meisterwerke vollzog, nur zu fragen, sag mal, arbeitest du da eigentlich auf deinen Tafeln mit Teilungspunkt oder ohne? Teilungspunkt, was ist denn das? Also das ist so, wie wenn Ihre Kinder die fragen, wie viel Raum hast du auf deinem Handy? Meinst du hoch oder so? Also ist da ein Wissensbruch drin, der jetzt aus dem Handwerk, aus der handwerklichen Gruppenarbeit plötzlich einen wissenden Einzelkünstler macht. Ein Renaissance-Künstler arbeitet nicht mehr in der Werkstatt, wie die Mittelalterlichen. Auch Rebenschneider arbeitet voll integriert in einer Werkstatt, aber freilich der Meister. Der Meister schnitzt das Haar, schnitzt die Hände, die Hände und die Gesellen machen Gewandfalten und so weiter. Das ist vorbei. Er hat ein Atelier für sich, gliedert sich aus der Gesellschaft aus und sagt, hier ist mein Reich, hier komme ich auf meine Ideen und hier arbeite ich meine Werke. Ne? Auf einmal ist er nicht mehr ein gleichwertiges Glied innerhalb des gesellschaftlichen Gesamt, sondern er selbst katapultiert sich hinaus und legitimiert das dadurch, dass er eben besondere Werke durchführt. Und etwas Besonderes gewissermaßen ist ganz sicher die Perspektive. Das können wir auch daran sehen, dass also diese Kästen-Perspektivmaler, Piero della Francesca oder auch Masaccio oder wen Sie dann nun auf der fortschrittlichen Seite nehmen wollen, 1430 nach San Marco in Florenz vor die Dominikaner geladen wurden. Die Dominikaner waren zuständig für die Inquisition, also für Heretik. Und da musste eine Gruppe von Malern jetzt in San Marco erklären, warum diese Perspektive nicht nur ein weltliches Aspekt ist. Ihr malt ja nur das, was hier unten in der Welt Wirklichkeit ist. Und wo bleibt Gott? Und da haben die ganz schlicht eben die Perspektive erklärt und haben gesagt, schau mal hier, so ist das. Hier ist der Horizont. Hier an der Altarwand, die ist ja gemalt. Nach unten ist wie immer der Tod, nach oben ist immer die Gnade. Also die Orthogonale des Mittelalters fehlt noch. Aber der Stifter hebt sich schon über den realen Horizont hinaus. Er ist in einer leichten Untersicht gegeben, die sich verstärkt nach oben, je heiliger die Figuren werden. Man sieht nicht einmal mehr, dass sie wie wirklich auf der Erde stehen, sondern sie sind gewissermaßen durch die perspektivische Schrägsicht von unten abgeschnitten. Und dann kommt eben der Gnadenstuhl und zum Schluss kommt eben die perspektivische Konstruktion, die heute kaum noch jemand zustande bringt, mit den verkürzten Kassetten im Rund einwandfrei konstruiert und das Ganze wie ein römischer Triumphbogen aufgefasst. Nun Gott Vater mit seinem gekreuzigten Sohn zum Nachdenken und das wäre dann eben sowohl oben wie auch unerreichbar vom Standpunkt dessen, der die Perspektive sieht, nämlich von einem bestimmten Standpunkt in der Kirche, kann ich also die Welt in einem bestimmten Blickwinkel richtig erfassen. So, und das ist die neue Kunst und da ist Gott drin in der Perspektive. Ja, das haben die eingesehen, haben laufen lassen, später wurde ja mal jemand fast nicht laufen gelassen, aber an der Stelle wurden die Künstler noch laufen gelassen, weil die Perspektive etwas bringt, was hier persönlich in der gesamten Neuzeit bis heute sich auflösen, eigentlich immer machen. Wir haben einen Standpunkt, wir haben eine bestimmte Blickrichtung. Denken Sie an die Wahl von einer Woche oder was. Sie haben selbst einen Standpunkt, Sie haben selbst eine Blickrichtung, Sie haben einen Horizont. Je tiefer Sie stehen, desto niedriger ist Ihr Horizont auch im Kopf. Und je höher Sie mit Ihrem Wissen stehen, desto mehr überblicken Sie perspektivisch in die Tiefe, haben also eine Aufsicht, sodass also das perspektivische System richtig verstanden eben tatsächlich eine Beschreibung der personellen Auffassung des Menschen in seiner geistigen Verfassung gegeben ist. Dass nachher die Perspektive im 19. Jahrhundert entartet ist in die Richtung des, man kann die Wirklichkeit mit Perspektive richtig auffassen und diese Ruhm der Perspektive dann von der Fotografie überholt wurde, das ist eine andere Frage, die wir hier nicht weiter verfolgen können. So, das wäre das eine. Das andere ist nun aber, wie kommt das in die Kunst hinein? Dann haben Sie also hier eine anrührende Tafel von Giovanni Bellini, der ja ein ganz hervorragender Frührenaissance-Maler gewesen ist, der sich mit sehr verinnerlichten Porträts der Heiligen und so weiter ausgestattet hat und der nun hier 1504 ein Bild malt, das eigentlich eine Landschaft sein soll. Und in diese Landschaft zaubert er nun eine Perspektive, indem er sagt, das kann ich auch. Ich bin zwar der alte Jahrgang, aber ich muss sagen, dass ich auch die Perspektive kann. Verbunden ist das Ganze nicht, sondern nur durch eine Balustrade gewissermaßen als Panoramablick ausgegeben. Was dieses Bild darstellt, darüber rätseln schon die Kunsthistoriker seit 150 Jahren. Es ist hermetisch, man kommt nicht dahinter. Es muss irgendein christlicher Inhalt haben, aber an dieser Rätselfindung wollen wir uns hier nicht beteiligen, sondern mir geht es nur darum, wie stückweise jetzt in die einst flächig gesehenen Dinge jetzt die Regeln der Perspektive mit eingebracht werden. Und das gilt natürlich auch für den Raum, den Standpunkt, den Standort, den der Mensch einnimmt. Noch nie im ganzen Mittelalter ist je der Zinsfroschen an Via Petrus und da der zu gewinnende Jünger so gemalt worden, dass dieser Mann seinen Standpunkt gefunden hat. Die Architektur bestimmt ihn. Er ist der, der an Christus glaubt. Er ist derjenige, der genau weiß, wie das Weltmodell läuft. Und damit macht der Hintergrund mit. Er hier nicht. Er sitzt vor einer Fläche und muss erst noch mal lernen, die Perspektive des Lebens zu lernen und mit nachzufolgen. So mal das Masaccio 1427. Ne? So dass Sie jetzt sehen, also in die Interpretation des Bildes kommt jetzt nicht nur die Ikonografie, die übermittelt ist als Bildtypus im Mittelalter, sondern es kommen jetzt individuelle Momente dazu, in denen also der Betrachter aufgefordert ist, hier die Wirklichkeit zu erfassen. Und hier sehen Sie ein frühes Bild von Tizian, so kurz nach der Kirchenmadonna, also so 1512 gemalt, mit üblicherweise heißt das, mit, hängt in Wien und heißt mit dem Nebennamen Zigeunermadonna. Oh Gott, das muss man alles umformulieren heute, nicht? Das kann man ja gar nicht sagen. Ne? Warum, kann ich Ihnen nicht sagen, denn die Maria sieht nun wirklich nicht aus wie eine Zigeunerin, die gleich dem Touristen das Portemonnaie klauen wird. Ne? So, sondern sie macht das Bild, macht den Anschein, auch der Vorhang zum Beispiel, als sei das alles so ein bisschen zufällig und direkt aus der Wirklichkeit genommen. Weit gefehlt, wenn Sie es durchkomponieren mit der dahinterliegenden Geometrie, dann stellen Sie fest, also erstmal sitzt hier ein Dreieck dahinter, das ja eine Lieblingsfigur der symbolischen Christenheit ist. Dann können wir feststellen, dass etwa hier die Horizontmitte genau die Mitte des Bildes ist, nämlich zwei hier, zwei da, Maßeinheiten, und hier geht der Horizont durch. Der Horizont ist genau der, der den Menschen auch in zwei Teile teilt, nämlich in das geistige und in den sinnlichen Bereich. Und Sie können sehen, dass dieser Vorhang nicht zufällig gearbeitet ist, sondern das ist hier 3:5. Das sind wieder Zahlenverhältnisse, in die man jetzt mit der Kabbala des Mittelalters auflösen könnte, führte zu weit. Und Sie sehen, dass, sagen wir mal, die geometrische Mitte dieses Bildes genau auf die Brust, das Herz, die Liebe der Maria hinzielt, also geometrisch legitimiert ist. Das ist nicht einfach nur so, sondern das ist eben so, wie es die Geometrie verlangt. Das nur so in Kürze, damit Sie sehen, wie fast hinter jedem Bild, mein Tizian war nun wirklich ein so 120-prozentig aufgeladener Maler, der überhaupt kein Interesse eigentlich an solchen theoretisch-geometrischen aus Florenz kommenden Überlegungen hatte und dennoch ihnen folgen musste, um gewissermaßen den Aussagewert seines Bildes als qualitätvoll nachzuweisen, dennoch gefühlsmäßig diesen Dingen nachfolgte und deswegen in Venedig, wo also eigentlich frische Malerei angesagt war, dieses auch so gearbeitet hat. Und als letztes vielleicht, das eben noch deutlicher den Umschwung vom Mittelalter in die Neuzeit deutlich macht. Es gibt in dieser Aufzählung, die ich eben von Michelangelo vorgelesen habe, einen Teil, der hier noch fehlt. Er ist versteckt drin. Es steht da, in welcher Art er durch seine Kunst all diese Dinge nachahmen soll. Diese Art nennt die Theorie der Renaissance Maniera. Maniera heißt ja eigentlich nicht viel mehr als die Handschrift. Und die Theorie der Renaissance fordert gewissermaßen, dass die Werke erkennbar sein müssen an dem, wer sie gemacht hat. Also muss eine persönliche Handschrift dazu. Und wenn Sie hier also sagen, aus der gleichen Zeit eine Zeichnung von Raffaele, eine Zeichnung von Michelangelo nehmen, dann sind das zwar zwei wohlproportionierte und mathematisch geometrisch nachprüfbar proportionierte Köpfe, aber sie sind nicht nur im Ausschnitt anders, das ist Zufall, sondern sie sind auch in der Gesamtauffassung anders gearbeitet. Der Raffael sitzt also mehr in der Fläche, ist grafischer, versucht das Hell-Dunkel zu intensivieren und deutlich zu machen. Und an der Stelle kann man also jetzt sagen, hier entwickelt jeder seine Individualität. Und das bringt uns nun letztendlich dazu, dass auf einmal Individualität durch das Desenio, also die Zeichnung, die Grafik, die Handschrift, die wir heute noch, die geht ja heute wieder verloren, nicht? Wer schreibt noch handschriftliche Briefe, in denen er selbst gewissermaßen sich in seinem Charakter outet, sondern heute geht das per E-Mail und was weiß ich als für einen Käse. Jedenfalls ist das entpersönlich, nicht? Das sind immer irgendwelche Daten. Das ist eine ganz andere Zeit. Hier geht es darum, überhaupt erstmal zu zeigen, dass man ein anderer Mensch ist als der und dass wir ein rechter Anspruch ist und nicht eine Blasphemie wie im Mittelalter. Jetzt haben wir also die Maniera am Wickel und jetzt müssen wir nochmal zurück zu dem Schema der Renaissance. Oder ich weiß nicht, habe ich das jetzt hier? Nein. Ja doch, ich habe es nochmal. Innerhalb dieser Bewegung der Hochrenaissance in die Spätrenaissance spaltet sich jetzt die intellektuelle Künstler ab. Sie sehen das hier, das ist die Hochrenaissance Art. Hier wäre jetzt die manieristische Art, widerspiegelt die intellektuelle Weltauffassung des Künstlers. Auf einmal wird es vom Objektiven ins Subjektive gebracht. Objektiv ist, ich habe die Welt vor dem Sündenfall darzustellen, wie sie Gott gemeint hat. Ich diene gewissermaßen dieser Idee. Auf einmal um 1530 schon bei Michelangelo, 1560 dann etwas weiter und im Verlauf und Ende des 16. Jahrhunderts noch mehr, kommt mir diese Auffassung deutlich. Der Künstler stellt dar, was ihm die Fantasie einlegt. Auf einmal gibt es ein Decennio Fantastico. Man anerkennt, dass im Menschen selbst auch fantastische Ideen, die weder an der Antike noch an der Natur orientiert sind, ihr Recht haben. Irgendwie sind die ja da, ich kann sie nicht einfach unterdrücken. Die Kirche hat das versucht. Die Kirche hat eine der ersten Akademien in Rom gegründet, 1560, mit dem Ziel, in der Ausbildung von Künstlern, das Decennio Fantastico für höllisch zu erklären, damit man an der christlichen Ikonografie weiter festhält und nicht mehr individuell sich irgendetwas einfallen lässt. Das hat aber wenig Sinn gehabt, denn im Verlauf der Geschichte ist es eben anders geworden. Also, was ihm die Fantasie einlegt, ohne jeden Bezug zur Natur und der antiken Vorbilder, also nur aus mir, Poesis, ne? Nur aus mir. Ich gucke nicht, wie ein Mensch aussieht und mache den schöner, sondern ich denke mir Fantasiegestalten aus, die es im Übrigen im Mittelalter bis Dürer auch gegeben hat. Wenn die Zwacken mit Teufelsgestalten kommen, dann ist da auch im Mittelalter eine Fantasie da, von der Ärzte gesagt haben, das, was Dürer da gezeichnet hat und andere, sind alles lebensfähige Wesen, nur haben sie eben weder Tier noch Mensch nicht. Also, zur Natur und der antiken Vorbilder, das heißt, er macht Unsichtbares sichtbar, das nur im inneren Sinn oder dem Intellekt bekannt ist. Jetzt fängt an eine Entwicklung über den Barock in das 19. Jahrhundert, dass man sagt, Moment mal, ich darf ja wohl meine Einfälle in mein Bild bringen, wie auch immer der objektive Auftrag lautet. Und deswegen fange ich das jetzt an. Wenn Sie theoretische Schriften, die reichlich erscheinen zwischen 1560 und 1600 lesen, dann merken Sie, dass am Anfang immer noch argumentiert wird, ja, also da ist immer noch was, das mich nicht unabhängig macht von Gott. Hier wird es genannt Scintilla della Divinità, also ein Schein, ein Aufleuchten der Göttlichkeit kommt mir immer auch intellektuell in den Sinn, sodass ich mich immer noch fragen muss, ja schön, dass ich so begabt bin, aber eigentlich nutze ich meine Begabung so, wie ich sie genutzt haben will. Aber die Begabung selbst, zurückgefragt, ist noch ein schwierig Ding zu erklären, warum das unabhängig ist von Gott. Da machen die Manieristen also noch Schwierigkeiten im theoretischen wie auch im Werkverhalten. Das Werkverhalten nämlich ironisiert sich, das sehen Sie also jetzt an dem linken Bild von einem Erzmanieristen, wird nämlich der Regelzwang der Renaissance intellektuell ironisiert und in Frage gestellt. Also es gibt zum Beispiel eine Regel in der Renaissance. Also wenn du ein Madonnenbild malst, dann stellst du bitte die Hauptsache, nämlich die Madonna oder das Jesuskind, in die Mitte des Bildes. Der Manierist sagt, oder wenn Moses hier also kämpft, dann stelle ich jetzt das, was mir wesentlich ist, in die Mitte des Bildes, nämlich das Geschlecht, das Männliche des kämpfenden Moses. Ne? Bitte, ich habe eure Regel befolgt. Man ist natürlich entsetzt, ne? Und sagt, ja, um Gottes Willen, nicht der Geist, der Kopf, das Herz, das muss in der Mitte stehen. Aber doch nicht das männliche Geschlecht. Ja, aber so, warum nicht? Ich habe die Regel lautet doch, das, was mir wichtig ist, stelle ich in die Mitte des Bildes. Ach, ich bitte, gerne. Und so eben vieles andere. Man kann das jetzt also durchanalysieren. Hängen bleiben bei Ihnen soll nur, dass um 1600 eine Ironisierung des Regelzwangs der Renaissance stattgehabt hat und damit also eine neue Freiheit für den Künstler anfängt, der im Disegno Fantastico auch nicht nur kritisch, sondern auch ironisch, ja sogar satirisch werden kann. Und deswegen also die Kunst von der ehemals herrschenden gesellschaftlichen Zwängen befreit. Jetzt sind wir fast schon bei so Argumenten, wenn man also irgendeinen Unsinn heute macht und der soll weg. Dann wird ja sofort geschrien, die Freiheit der Kunst, nicht? Die darf man nicht beleidigen, genauso wie die Pressefreiheit. Die Jesuiten von heute sind ja die Presseleute. So. Und die darf um Gottes Willen also nicht antasten, die Freiheit der Kunst. Also kann ich auch allen Mist machen, von dem wir Mist in Anführungsstrichen, den das Publikum meint, dass das ungeheuerlich wäre. So. Das wäre also jetzt der Ansatz, in dem wir jetzt weitermachen, dass wir jetzt eingesehen haben, also die gesellschaftliche Abhängigkeit, das Bewusstsein, das eine Gesellschaft verarbeitet für den Einzelnen, ist ausschlaggebend dafür, was letztendlich in der Kunst gemacht wird. Nicht so, dass da sklavisch irgendetwas nachgeahmt wird, sondern es geht letztendlich um die gedanklich-geistige Befreiung dessen, was einem Künstler einfällt, Inventio. Das also ist die Folge, in der wir also nun einen großen Schritt machen, nämlich ins 18. Jahrhundert. Und nun passiert am Ende des Barock eine Spaltung in dem, was gesellschaftlich jeder weiß und jeder machen will und so weiter. Denn es war ja üblich, dass also jeder absolutistische Fürst, auch Kleinfürst, nicht nur durch der 14., sondern auch unsere kleinen Residenzen hier in Deutschland, also Künstler angestellt haben, die bei Hofe sind. Das war im ganzen Barock ein Ziel aller in ihren Ateliers arbeitenden Künstler, Hofkünstler zu werden. Nur heute schreibt also Jürgen Becker, dass er 1880 Hoflieferant gewesen ist, was mir überhaupt nicht nützt. Nicht? Wenn die Brötchen heute schlecht sind, dann nützt mir nicht, dass seine Vorahnen irgendwann mal Hofbäcker gewesen sind. Also das kommt aus dem Barock, aus dem späten Barock, wo Künstler langsam merken, dass sie freilaufen müssten und sich ihre Auftraggeber suchen, die nach wie vor aus dem Adelsstand und aus der Kirche kommen. Aber dass es auch auf einmal individuelle Bedürfnisse derer gibt, die repräsentativ für die Gesellschaft sind, wie es nun mal Fürsten, absolutistische Herrscher gewesen sind. Und die schickten ihre Künstler immer dahin, wo was Modernes auftauchte. Also der Kurfürst von Bayern, der schickte dann seinen Künstler nach Paris und sagte, guck da mal nach und bleib mal da einfach ein halbes Jahr und arbeite mit diesem Büro mit und komm dann bitte wieder und erklär mir, was alles Neues ich hier bauen muss, damit ich modern bin, damit ich im Sinne der Zeit stehe und so weiter. Das ist der eine Zweig. Der andere Zweig ist der, um es abzukürzen, der dann in die menschlichen Bedürfnisse hineingeht. Also bei Titian musste noch die Mätresse unbedingt Olympia sein oder Diana oder wer oder was. Und deswegen musste sie auch besonders schön sein. Im Spätbarock nun ist es so, dass man sagt, ja, die Pompadour wird hier repräsentativ dargestellt. Mit leichtem Unterricht, in gewissermaßen hofgewandt, so wie man sich im Hofe zeigt. Und obwohl man eine anerkannte Mätresse war, die gewissermaßen im Hof vorgestellt wurde, als solche, die auch vom Hof akzeptiert wurde, ist jetzt hier dargestellt in einer repräsentativen Form. Zur gleichen Zeit, also zwei Jahre Unterschied, diese beiden Bilder. Malt derselbe Maler, Boucher, nur so einen kleinen lieben Nackedei, der da sich auf dem Sofa wälzt. Das wäre schon ein früher Playboy wert, ne? So das auf diese Art auch zu fotografieren. Und diese beiden Bilder sind vom selben Künstler gleichzeitig und vom selben Auftraggeber. Ja, das kann er nicht in die Spiegelgalerie von Versailles hängen, ne? Sondern das hängt er natürlich in sein Schlafzimmer. Ja, so. Und das braucht er dann auch offensichtlich, um zu sagen, du, zieh dich mal aus, so wie die dann, nicht so. Und dann wird es nett. Ne? Also, Sie merken, die Sphäre zwischen repräsentativ und privat driftet stückweise auseinander, weil das Individuum sich in einem Bewusstseinsgehalten weiterentwickelt und differenziert. Und in diese Differenzierung nun, auf diese Differenzierung nun reagiert der Maler qua Aufträge. Er reagiert natürlich auch selbst, indem er in seinem Atelier allmöglich Geheimnisvolles malt, das meistens dann erst zum Beispiel im 19. Jahrhundert erst überhaupt rausgekommen ist, nachdem die Künstler gestorben sind. Nicht? So, aber auch nicht jetzt bloß erotisch Verbotenes, sondern auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel bei Menzel, nachdem er gestorben war, hat man entdeckt, dass er ja schon, bevor überhaupt die Franzosen den Impressionismus erfunden hatten, hinterm Spiegel einige ganz hervorragend impressionistisch aufgefasste Bilder von 1840 stehen hatte, sich nur nicht getraut hat, die in der Öffentlichkeit zu zeigen, in Kunstausstellungen und so weiter. Aber, sagen wir mal, in seinen künstlerischen Arbeiten schon längst an der Idee gearbeitet hat, die nachher die Impressionisten beflügelt hat, mit denen dann auch die ganze akademische Kunst aus den Angeln gehoben wurde. Also auch solches. Es ist nun nicht bloß immer das Schlüpfrige, was da im Geheimen stattgefunden hat. Das wäre also nun der Ansatz, den wir jetzt hier weiter verfolgen müssen, nämlich aus dieser Divergenz, die immerhin zum Beispiel ein Maler wie Jean-Jacques David befähigte, durch drei lebensgefährliche Herrschaftsbereiche der Französischen Revolution mehr oder weniger unangetastet, aber angepasst durchzukommen. Er malte den Schwur der Horatia, an dem er Ludwig XVI. Zeigen wollte, das Volk verteilt bereits die Waffen, mit denen du ermordet werden sollst. Das hat er wohl verstanden, aber zugelassen. Dann wird er ja gefangen gesetzt und soll geköpft werden. Da entdecken sie, dass er an seinem Gefängnisfenster sitzt und zeichnet, und zwar Revolution zeichnet, worauf die gleich sagen, Mensch, du könntest ja unser Revolutionsmaler werden. Er malt den toten Marat, der begrenzt durch ganz Paris getragen wird, als sie töten unsere Revolution, die Chardonnay hat den ermordet und so weiter. Dieses Bild wurde ja nach Brüssel dann gerettet, deswegen ist dort heute hängt. Und nachdem diese Revolutionszeit bei ihm zu Ende ist, dient er sich bei Napoleon an und malt die prächtigsten Kaiserbildnisse im gehöhten Barock, muss man sagen, aber klassizistisch durchdrungen. Also durch diese drei Regime, die sich eigentlich widersprechen, kommt er als Maler durch. Warum? Weil er ein Arsenal von Einstellungsmöglichkeiten auf einmal als Person entwickelt hat, in der er stilistisch reagieren kann in seinen Arbeiten. Das ist also nicht mehr so wie im Mittelalter, es ist auch nicht mehr so wie in der Renaissance und noch im Barock, sondern es blättert sich jetzt etwas auf. Und dieses beißt nun, also der Eigentliche, der in der bildenden Kunst diese Revolution herbeigeführt hat, ist Johann Joachim Winckelmann, der nun 1752 ein etwas dünnes Heft dem Grafen Brühl auf der Brühlschen Terrasse in Dresden überreicht und sagt, dieses ist die neue Zeit. Er schreibt über die Antike, über die antike Plastik, über die antike Lebensauffassung und beschädigt damit in voller Absicht die schief krumme Weltbild, das sich in Kirchen und Bildern abbildet, des Spätbarock. Und sagt, das ist unser Weg. Da kommen wir wieder zu einer Moral, da kommen wir wieder zu einer sittlichen Auffassung, die die Antike gehabt hat. Und wenn wir etwas also in unserer Gesellschaft ändern und bessern wollen, dann müssen wir hier anpacken. Nun hat man da keine Fotografien gehabt, man hatte also allenfalls Nachzeichnungen von Ausgrabungen und der gute Flachsmann, den Sie hier sehen, ist also John Flachsmann, der hat sich dran gemacht und hat nun also antikes Gut, das quellenmäßig bekannt war, hier also der Trojanische Krieg, eine Arbeit aus dem Trojanischen Krieg, man reizt die Griechen, indem man Hektor quält, der fängt an, dieses nun in einer edlen und sinnlich gänzlich in zurückstehenden Form aufs Papier zu bringen. Er zeichnet die Umrisse der griechischen Gestalten, die er so aus verschiedenen Plastiken nehmen kann, und lässt die dann auch stechen. Und noch Goethe eifert sich natürlich an diesen Dingen sehr positiv. Und so kommt es, dass auf einmal also die überreiche Ausstattung, technische Ausstattung von barocken Kirchen, Bildern, Plastiken und Ensembles als Gesamtkunstwerk, was ist nicht heute alles Gesamtkunstwerk, aber damals war es wirklich, und die jetzt nun reduziert auf ein geistiges Zugehen auf die Antike wieder, in Nachahmungsaspekten, die Antike nachahmen. Und darum geht es nun, den Geist der Antike in diesen Nachahmungen wiederzufinden. Und das guckt man sich an, einerseits durch die ersten etwas schwierig konstruierten Apparate eines Diagerätes, sage ich jetzt mal, einfachheitshalber, Laterna Magica hieß das damals, oder aber in Stichen, die man vervielfältigen kann und damit also auch dem Leser von solchen Schriften die Dinge so verdeutlichen, dass gewissermaßen aus diesem punktuellen Ansatz plötzlich eine Bewegung des Frühklassizismus wird. Es ist ein gänzlich anderes Kunstkonzept, als es in der Neuzeit zwischen 1430 und 1600 oder auch 1780 verfolgt worden ist. Wir können also einfach sagen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, Werner Hofmann hat eigentlich die ganze Diskussion des 19. Jahrhunderts dadurch zusammengefasst, dass der große Mann, der diese Ausstellungsreihe in der Hamburger Kunsthalle zustande gebracht hat, Kunst um 1800, in der sowohl Goya zu sehen war, als auch Castanelli, Friedrich und so weiter, sodass die ganze Breite der Spannkraft um 1800 sichtbar wurde und deutlich wurde, das, was er dann in einem Buch auch geschrieben hat, dass wir doch so gut sein sollten und die Moderne um 1860 beginnen lassen, weil damit die Neuzeit abgeschlossen ist. Es geht auf einmal um ganz andere Dinge als in der Renaissance, im Manierismus und im Barock. Und man ist bis dahin, also auch noch ich habe Kunstgeschichte studiert, wo auf das 19. Jahrhundert immer rumgeschimpft wurde und nur so ein kleiner Zweig herausgenommen wird. Auf einmal erkennt man, das ist der Beginn der Moderne, die ab 1907 mit dem Kubismus eine formal organisierte Moderne ist, während sie ab 1760 eine inhaltlich Moderne ist, die jetzt mit versucht, die Inhalte des menschlichen Lebens und des Geschichtsbewusstseins der Leitwissenschaft des 19. Jahrhunderts darzustellen und durchzudeklinieren. Da gibt es nun verschiedene Vorschläge, die dürfen jetzt also von künstlerischer Seite alle nicht barock sein. Wenn nun die Herrschaftsverhältnisse zusammenbrechen, durch die Französische Revolution, wenn auch im Wiener Kongress 1815 halbwegs restauriert, nur an einer Stelle eben nicht. Der Künstler verliert seinen Auftraggeber. Die beiden fest verankerten Auftraggeber der Neuzeit, nämlich die Adligen, also die Fürsten auf der einen Seite und die Kirche auf der anderen Seite, waren über drei Jahrhunderte feste Auftraggeber, weil sie eben glaubten, mit diesem Bildmaterial auch entsprechende sittliche Führung übernehmen zu können, die Kant ja dann am Ende des 18. Jahrhunderts auch in seiner Kritik aufgeschrieben hat. Und das nun wird durchdekliniert in verschiedenen Formen, dass man sich fragt, ja, was können wir denn jetzt machen? Wir können jetzt also keine barocken Heiligenbilder mehr malen, das geht nicht. Aber wir können uns doch vielleicht dem Gefühl dieser Menschen, die täglich leben, orientieren. Und dann ist es also ein Maler wie Kreuze, der jetzt ein solches für uns heute fürchterlich kaum ertragbares Bild, der Fluch des Vaters, nicht? Der Vater, der behindert ist, der verflucht nun seinen Sohn, der da eine falsche Frau hat und abhauen will, nicht? So. Und das Ganze wird also nun in einem sehr hochgestalten Gefühlsüberschwang in Form gebracht, indem Sie sehen, alle sind gestisch unheimlich aktiv, nicht? Und es ist also mordsmäßig was los. Nur man hat so seinen Zweifel, ob das tiefer geht als nur in so ein Fluchereignis. Wo bleibt jetzt also die Tiefe des Werkes, die Renaissance versucht hat zu bekommen? Und er ist ja der das Zeitalter der Empfindsamkeit, wie ja auch das Rokoko hin und wieder auch von Goethe genannt worden ist, der ja auch selbst zu einem Augenblick in diesen Gedankengängen gefangen gewesen ist, anbringt. Und nun kann man ganz lapidar sagen, ja, also Gefühle und Expressionen und Ausdruckswut, die dauert nicht lange. Wir erleben es ja im Vorderen Orient, dass, wie auch hier, irgendwie hält sich das nicht. Und das hielt sich natürlich auch in der Zeit nicht. Es hielt sich auch zum Beispiel nicht im Expressionismus, wo man sein Inneres herausschleudern wollte. Das waren auch nur 15 Jahre, in denen man das machen konnte. Dann hatte sich das totgelaufen. Also das ging leider so nicht auf, die Rechnung. Und dann kam Philipp Otto Runge, der Mann, der nun versucht hat, einen ganz neuen Anfang zu machen. Nämlich die Dinge so zu benennen, wie sie wirklich sind. Ein Kreis ist ein Kreis, ein Gelb ist ein Gelb. Und mit diesem Aspekt in eine Malerei hineinkommt, in der er zum Beispiel die Landschaftsmalerei, die Pfeil sehen hier, heute sehen wir hier gar nichts, wenn wir das herausschneiden, ist das eine so spätrealistische Landschaft von 1890, wie sie schöner nicht sein kann. Das Bild ist aber von 1809. Aber Runge möchte gerne nicht die Wirklichkeit darstellen. Das ist für ihn in seinem Ansatz, in seinem symbolischen Ansatz viel zu schwach. Er möchte gewissermaßen die Landschaft dazu nutzen, sie, wie die Natur eben so ist, sie wird im Kern, steigt sie auf, dann wird sie reif, dann blüht sie und dann vergeht sie wieder. Also kann man die Landschaft nutzen, um Lebenszusammenhänge darzustellen. Hier sehen Sie also erstmal das Bild der Wolken. Das ist Aurora, die ersten Lichtstrahlen. Da oben ist der Morgenstern. Hier also wachen die Geister auf und sehen, wie ein geborenes Kind in diese Welt hineingeboren ist. Das ist nicht liegen gelassen worden, sondern das müssen Sie jetzt also als symbolische Form nehmen. Für uns nicht so ganz leicht. Und da geht dann die Sonne auf. Und hier sehen Sie die Zwiebeln, die Blumenzwiebeln, die anfangen zu sprießen, die dann schließlich zur Blüte kommen. Und wenn alles geblüht hat, dann leuchtet dahinter die Hoffnung auf einen Himmel auf. Sodass Sie also ein Bild im Bilde haben und deutlich erkennen können, dass in der Landschaftsmalerei eine Chance besteht, auf das einzugehen, was in der Gesellschaft schon längst passiert. Nämlich, dass man sich seines Lebens nicht von Gott geschenkt und gelenkt, sondern des Lebens als einem geschichtlichen Prozess bewusst wird. Also folgt man der Leitwissenschaft des 19. Jahrhunderts, der Geschichte, die ja dann automatisch auch denkmalsträchtig gewesen ist, um alle historischen Momente irgendwie sinnvoll dem Publikum darzustellen, folgt man und hat jetzt die Möglichkeit, gewissermaßen Leben, eigenes Leben ganz anders zu lesen. Hier ein Bild von Philipp Anton Koch. Wo ist er? Ja, hier. Nee, Josef Anton Koch, der malte den Schmand-Briegerbach-Fall. Der ist also da irgendwo in den Alpen bei Bayern. Und er nimmt ihn zum Anlass, jetzt zwar die, sagen wir mal, die Physiognomie der Landschaft aufzunehmen, die eben in diesem Fall so über die fließt und dann herunterstürzt und durch die Landschaft fließt, okay. Aber er interpretiert ihn gleichzeitig in der betonten Ausformung der Landschaft als Lebensstrom, als Lebensfluss. Hier ist das Ungeborene, von dem wir nichts wissen. Das Eis, die Natur, das Geheimnis, die Gletscher, der Berg, das sind alles symbolische Momente früherer Zeiten, als die erste Bergbesteigung 1350, ja, da hielt die Welt den Atem an. Wie kann man also so einen Wahnsinn begehen, auf einen Berg zu klettern, der gehört Moses, der dort Gottes Gebote empfangen hat. Da kann doch kein Mensch so rumfuschen. Und so wird die Landschaft also hier als Geheimnis aufgefasst. Dem entspringt gewissermaßen Wasser, das Wasser des Lebens, das dann das Leben selbst ist, das dann zu Tal, nämlich dem Alter entgegenfließt, und zwar durch verschiedene Stadien. Hier können wir also jetzt mal spaßlich gesagt die Pubertät erkennen, wo die Kinder knatzig werden und den Streit mit den Eltern beginnen und nicht mehr zuhören wollen, sehr eckig werden. Und dann kommt es zu einem Mittelfeld der Lebensleistung. So wie mein Lehrer mal sagte, mit 40 musst du wissen, was für ein Gesicht du haben willst. Und das wäre also diese Zone. Und dann fließt es aus in den Ruhestand, Pensionär und die verrotteten Bäume, die frühgefallenen und gestorbenen. Ne? Und so geht es also in etwas über, das unüberschaubar wird, wohin das denn geht. Lass uns lieber nicht darüber reden. Ne? So. Das ist also die symbolisch aufgeladene, das Leben historisch darstellende Landschaftsbild, das bis 1830 über Kasperdam und Friedrich in die Elbe, wo sie hingreifen, überschwemmt mit Aspekten, über die Landschaft Gefühle deutlich zu machen und auch Lebenssituationen auf einmal symbolisch schildern zu können. 1860 sieht das von Moritz von Schwind in der nächsten Generation vollständig anders aus, wie man eine Landschaft baut. Auf Wanderschaft heißt dieses Bild, das leider im Krieg verbrannt ist. Und wenn wir das im Vergleich, ja, hier sind Berge, da sind Berge, hier ist eine Mittelzone, da ist auch ein Mittelgrund, hier sind nur noch ein paar Häuser, die sind hier nicht. Und hier sitzt dann auf einmal wieder erhöht einer, der die durchstreifte Landschaft nun sich anguckt. Das ist überhaupt nichts mehr mit Symbolik, das ist ein gemächliches Biedermeiertum, wie man es bürgerlich ja gar nicht mehr sehen kann. Ich wandere, um ein schönes Erlebnis zu haben und dann gehe ich irgendwo essen und trinke einen guten Wein. Ne? So, es gibt auch solche Gedichte. Innerhalb des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal, verflacht die Landschaft in, ja, von der Akademie her gesprochen, in Hintergrundsmalerei. Die Landschaft wird dann in der Akademie nur noch gelehrt, als Landschaft muss man können, dann wenn man zu den wichtigen Bildinhalten auch immer einen guten Hintergrund malen kann. Ne? Das wäre also das, was jetzt dafür wichtig ist. Und jetzt kommen drei Konflikte, vielleicht kriegen wir sie gerade noch vor 11 Uhr hin, nämlich aus diesen Quellen heraus bilden sich jetzt zwei feste Positionen im 19. Jahrhundert, die hochinteressant sind für unsere Moderne. Es ist einmal Erlanger, der Erzklassizist, der sagt, der also jetzt hier die Apotheose des Homers malt und ursprünglich sollte das Deckengemälde im Louvre werden, 1827 etwa fertiggestellt. Ein Riesenbild, das heute im Louvre aber waagerecht an der Wand steht und nicht an die Decke gekommen ist. Und Sie sehen, dass Sie einen hohen Bildungsanspruch enthalten. Das hier ist von mir. Hier zählt er nun alle auf mit ausgedachten oder erforschten Problemen, Physiognomien von Leuten, die jetzt in der damaligen Zeit also die kulturtragende Schicht gewesen sind. Hier unten sehen Sie dann die beiden Großwerke von Homer dargestellt. Nicht der Teil ist natürlich der Odysseus und das ist die Ilias. Also alles ganz klar. Wenn Sie nun gescheite Leute zu Rate fragen, wer ist denn da alles dargestellt, dann ist es wunderbar festzustellen, kennen wir meistens heute gar nicht mehr. Aber interessant ist, dass um 1827, also ein paar Jahre vor Goethes Tod, Goethe fehlt. Goethe hat dem Herrn, irgendwie ist er dem nicht untergekommen. Ist eine komische Sache, aber trotzdem. Und nun geht eine Gegenbewegung los, die sagt, was interessiert mich der Bildungsanspruch der Antike? Ich will nicht eine Objektivierung dessen, was das Leben ist, sondern ich will eine Subjektorientierung haben. Jetzt taucht also Courbet auf und Courbet malt jetzt also etwas, was ein Widerspruch in sich ist. Im Katalog der damaligen Zeit steht hier nicht wie heute ein Dossier, wo das Bild sich befindet, das Atelier des Künstlers, sondern da stand eine Allegorie réelle. Wer das ein bisschen sich auf dem Munde zergehen lässt, einen größeren Widerspruch gibt es eigentlich nicht. Also entweder ist es eine Allegorie im Sinne des Barock oder ist es ein realistisches Bild, wie im Sinne der Malerei des mittleren 19. Jahrhunderts. Und tatsächlich hat er aber recht, weil er nämlich einen Zeitabschnitt, 7 Jahre seines Lebens, in ein Bild einfügen will. Wir sehen also auf dieser Seite alle seine Freunde, wobei er noch einen ganz schnell weggemalt hat, weil er sich mit dem kurz vor der Ausstellung des Bildes verkracht hat, hat er ihn also schnell zugemalt. Und auf der anderen Seite ist hier schwer zu sehen, auch schwer zu deuten, sagen wir mal, die Stände, mit denen eine Gesellschaft sich aufbaut, die Jäger, die Fischer, die Religion, die und so. Da wird also sehr in abstrakter Gemisch, die dann symbolisch, also allegorienmäßig realistisch dargestellt werden. Ja, da wird die Allegorie gestellt. Und in der Mitte sitzt ein Courbet selber und erklärt einem kleinen Buben die Landschaftsmalerei. Ausgerechnet die Landschaftsmalerei, nämlich nichts, was mit großen antiken Gedanken zu tun hat, sondern das, was ich sehe, wie ich das male. Also guck mal, so male ich das. Und der steht hier und sein kleines Hündchen. Dürfen wir nicht tiefer einsteigen, die Deutung ist sehr witzig, sehr schwierig, aber könnte gegeben werden. Und daneben steht ein Modell, oder das Genie, also die geistige Idee, die den Maler beherrscht. Da haben wir schon gekämpft in der kurzhistorischen Dinge nach. Also ein bildnerischer Beweis, dass das keine reell gemeinte Frau ist, sondern eine allegorisch gemeinte Frau, haben wir immer bildnerisch dahin geholt, weil er wohl mit Absicht den Stand dieser Figur nicht gemeint hat. Die steht ihm nicht, Modell, wie das damals hieß und heute auch noch, sondern die ist irgendwie erschienen, bloß in einem Realismus, der eben den Irrtum zulässt. Und bei Delacroix gibt es bei dem Sturm auf die Barrikaden so eine ähnliche Einstellung. Also im Ganzen ist das, wie es im Katalog steht, 7 Jahre meines künstlerischen Lebens. Und das malt er in dieses Bild. Und das ist halt ein subjektiver Aspekt. Und der Herrngel sagt mit seinem klassizistischen Plan, Ziel ist nicht, die Seele zu erschüttern, sondern ihre Harmonisierung durch belehrenden Sinn. Also ein Bild, das keinen belehrenden Sinn hat, ist der klassizistischen Partei keine Kunst. Den anderen, den daraus folgenden Realisten, ist das Rumgemache mit irgendwelchen ausgedachten mythischen Figuren ebenso kein Bild. Boah, ne? Was ist denn jetzt Kunst? Ist jetzt Kunst, wenn ich einen Bildungsanspruch habe, oder ist Kunst etwas, wenn ich mich selbst ins Spiel bringe und meine Empfindungen und Erlebnisse in das Bild male? Erster Konflikt. Zweiter Konflikt, also es gibt in dieser Malerei von Courbet nichts Moralisches. Herngre hat immer etwas Moralisches gedacht. zweiter Konflikt. Auf der einen Seite entwickelt sich in der Akademie des 19. Jahrhunderts als hochgeschätzte Malklassen die Historie und die religiöse Darstellung. Begründung, warum das die Spitzen der Malerei in der akademischen Ausbildung sind, es fängt also mit Stillleben an, geht die Landschaft weiter, nimmt dann das Genrebild als Klasse, ne? Das zählt nicht viel, aber mythologische Bilder und religiöse Bilder sind die höchsten anerkannten Stellungen von Schülern, die auszubilden sind in der französischen Akademie. Begründung, hier kann man sich nicht an die Wirklichkeit orientieren, sondern hier muss man sich was ausdenken. Hier muss einem einfallen, wie Jesus eigentlich bei der Himmelfahrt oder bei Emmaus oder so ausgesehen hat, weil man da keine realistischen Vorbilder hat. Und das geht natürlich, sagen wir mal, als Konflikt nicht auf, weil einerseits auf Seiten des Klassizismus ja ausgedacht wird, wie Homer zum Beispiel aussieht, und andererseits aber, der Kreuzungspunkt ist dann das Historienbild. Hier also ein Historienbild von einem Mann, den man gar nicht mehr so richtig kennt, der Laroche, der damals auch eine großartige Rolle gespielt hat in Frankreich, die Hinrichtung der Doria Gray. Also hier wird der Augenblick gekennzeichnet, wo man sie unterstützt. Da ist der Hackklotz, hier steht er mit seinem Bein und wartet, bis sie richtig liegt. Und ihre Hofdamen fallen in Ohnmacht, weil eben das Todesurteil nun vollstreckt werden soll. Die Story, die dahinter steht, ist so kompliziert und hat mit dem englischen Königshaus zu tun, dass es also da Seitenkanälen der Herrschaft der Heinriche hat es dann so Geheimbünde gegeben und so. Und da ist dann die Doria Gray als die Tochter eines Leute, sagen, Staatssekretärs des Rühmkönigs hineingeraten. Und deswegen wird sie also dann in einem Tower hingerichtet. Das ist zu kompliziert. Eben das gucken wir so in einem Lexikon von 1890 nach. Da steht das ganz genau drin. Vielleicht auch in Wikipedia. Ich habe es nicht kontrolliert. Also, auf der einen Seite steht jetzt also Geschichte. Da wird geforscht bis hin zu den Knöpfen, die Soldaten zu der Zeit tatsächlich getragen haben. Es muss Wahrheit sein. Wahrheit ist jetzt im Historienbild die genaue Rekonstruktion einer geschichtlichen Situation, in der Quellen studiert werden. Ein Künstler macht keine Ideenskizze wie Michelangelo, sondern er liest Bücher. Der liest Bücher aus der Zeit, die er darstellen will. Schlägt nach, was man damals anhatte und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, dass das für die Darstellung von Jesus nichts nützt. Das steht nirgendwo in der Bibel, welche Latschen er angehabt hat. Nicht? Also da muss man sich was dazu denken. Ja? So, und deswegen ist jetzt also ein zweiter Konflikt zu lösen. Religiöse Ereignisse rangieren in der Vorstellung und angeblich, das ist nun der reine Positivismus, der 1840 erfunden wird, die Geschichte kann man rekonstruieren und deswegen ist das verbriefte Wahrheit. Das, was einmal geometrische Konstruktion verbriefte Wahrheit war bei den Renaissance-Künstlern, ist jetzt historisches Studium der Quellen, nach denen ich mein Bild male, die historische Situation nachahme. So, dritter Konflikt. Und danach sind wir in der Pause. Dritter Konflikt ist jetzt die Malweise. Die Frage nämlich, ja, was wird eigentlich durch Malen nachgeahmt? Jetzt haben wir schon drei Modelle. Man denkt sich klassische Themen aus, Homers Apotheose. Oder aber man studiert Geschichte bis zum Erbrechen, welche Knöpfe und Gürtel die um 1533 getragen haben. Und dritte Möglichkeit, man malt religiöse und mythologische Bilder, in denen man selbst sein Decennio Fantastico frei spielen lassen kann im Bereich der Wahrscheinlichkeit. So, und was soll man nun eigentlich wirklich malen? Und jetzt kommen also irgendwelche Leute drauf, die Historie will ich nicht nachverfolgen, die zum Impressionismus führen und sagen, ja wieso? Wir malen einfach den Augeneindruck. Wir gehen jetzt nicht an den Baum heran und sagen, ja, ist das jetzt eine Silberpappel oder ist das keine Silberpappel oder es ist aber tatsächlich eine Silberpappel, weil das so gut gemalt worden ist, dass man erkennen kann, dass die Blätter verschiedene Farben unten und oben haben. Und ich male den Augeneindruck. Den Augeneindruck kann ich nur so malen, wie ich ihn auch wirklich sehe. Das ist die Wahrheit. Was ich sehe, das male ich. Nicht, was ich in Geschichte studiere, nicht, was ich mir mythologisch ausdenke und so weiter. Und dann kommt es eben zu dem dritten Konflikt, dass man sagt, ja, Nachahmen ist doch aber eigentlich die Stofflichkeit. Die Stofflichkeit der Gegenstände, die ich malen will. Hier haben Sie die beiden Kirchenfrauen von Leibel, von denen man weiß, dass er mit dieser ja intensivsten, überhaupt vorstellbaren, fast an Fotorealismus orientierten Malerei. Sie sehen rechts den Ausschnitt von einem anderen Bild. Warum, sage ich Ihnen gleich. Das kleinste Fältchen, die kleinste Rüsche, die Stickerei auf dem Mieder, das Schmuckstück, werden so intensiv studiert, dass sie wirklich als real erscheinen, abhebbar vom Bild, mit dem einzigen leider ihm widerfahrenden Negativum, dass er gemerkt hat, in dieser Malweise kriege ich keine geschlossenen Bilder mehr hin. Es gibt Quellen, in denen ganz deutlich gemacht wird, und die Ergebnisse sind auch so, dass er viele seiner Bilder weinend in seinem Atelier, weil sie nicht zusammenkommen in der Komposition, mit der Schere auseinandergeschnitten hat. Und deswegen ist dieses rechte zum Beispiel ein Ausschnitt eines ehemals ähnlich groß gemalten Bildes wie links die Frauen. Das ist aber von den Impressionisten her gesehen ein Konstrukt. Ich gehe doch nicht an mein Modell heran und nestele da an der Stofflichkeit dieses Modells herum, um dann hinten wieder hinzugehen und dann zu versuchen, das über das Malen zu realisieren. Das läuft so nicht. Und nun, das ist der dritte Konflikt, male ich eigentlich das, was ich sehe, oder male ich das, was ich weiß? Und einer der berühmtesten und höchst angesehenen Kunsthistoriker hat nun in ihrem Zitatenblatt, glaube ich, muss das auch stehen, lese ich Ihnen also das jetzt mal vor. Der Justi ist also einer der höchst angesehenen Kunsthistoriker des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts, war verantwortlich für Einkäufe im preußischen Staat, der ja noch nicht sehr viel Kunst hatte, außer der Vorliebe für Friedrich dem Großen für Watteau. Und nun wurde angekauft, denn die Reichshauptstadt nach dem Sieg über die Franzosen musste ja mindestens so toll sein wie in der Kultur wie Paris. Das lässt sich nicht einholen. Trotzdem hat man also angefangen, einen richtigen Kunstbetrieb loszutreten, der dahin kam, dass 1905 in der Ausstellung der Künstler 5.000 Bilder ausgestellt wurden in Messehallen in Berlin, wobei die Künstler dann sagten, also wenn ich klein male, falle ich gar nicht auf. Also ich muss möglichst groß malen, damit irgendwelche auch über das Format stolpern und sagen, was ist das denn, nicht? Unter 5.000 Bildern. Ja, so verfremdet sich dann die Sache. Und dieser Mann nun also wird mit dem Konflikt Wissen gegen Sehen nicht fertig als Kunsthistoriker und schreibt, heute ist Skizzenhaftigkeit eine unumgängliche, also 1902 schreibt er das wohlgemerkt, heute ist Skizzenhaftigkeit eine unumgängliche Bedingung für den Weg zum Herzen der Kunstfreunde, ja fast der Wertmesser eines Gemäldes, wenn man den Zettel unten am Rahmen mit den Worten erster Preis oder von Staat angekauft erblickt. So kann man wetten, dass diese Leinwand in Wüsten aussehen, Undeutlichkeit der Gegenstände, Wildheit des Pinselstrichs, alles bisher in Abreviaturmalerei Geleistete schlägt. Ja, je weniger der Besucher errät, was der Maler gewollt hat, desto prompter und exaltierter schallen die Ausrufe und Interjektionen der Bewunderung. Besonders, wenn sich herausstellt, dass das Bild etwas ganz anderes vorstellt, als man geglaubt hat. Also wir befinden uns konfliktmäßig fast schon im Heute. Ne? Also wenn Sie da das Anfangsbild, diese zerquetschte Autokarosserie von C. Chamberlain gesehen haben mit der Unterschrift, ist das Kunst oder kann das weg, dann ist das natürlich, fängt das hier an. Ne? So, wo geht es denn jetzt eigentlich lang? Und jetzt haben wir also noch, Moment, muss mal eben gucken, ja, den Text von Justianer. Und jetzt geht es also auf die Konsequenz, nämlich die Subjektivierung der Aufgaben der Kunst. Auf einmal ist der menschliche Geist so weit, dass er nicht nur verschiedene Modelle von Kunstverwirklichung in Bezug zum Gegenstand sich ausdenken darf, sondern auf einmal kommt es dazu im 20. Jahrhundert, dass verschiedene Gruppen versuchen, da mal den Stil des 20. Jahrhunderts zu erfinden. Das war eine Diskussion, die schon lange im 19. Jahrhundert schmurte. König Wilhelm IV., der die Wiederaufnahme der Vollendung des Kölner Doms 1842 mit einer Rede in Köln einläutete, hat er an dieser Stelle die Forderung gestellt, die königliche Forderung, wir brauchen einen neuen Stil. In Weimar hat er gedacht, eigentlich muss das alles Gotik sein, damit das schön fromm ist und alles von Gottes Gnadentum bleibt. Ne? Aber das hat er nicht gesagt, sondern er hat einfach gesagt, im ganzen Historismus hat er plötzlich gesagt, wir brauchen einen neuen Stil. Das ist gewissermaßen die Kampfanlage für die frühen im 20. Jahrhundert agierenden Künstlergruppen, die sagen, wir haben den neuen Stil. Nein, wir, die Kubisten oder die Konstruktivisten, die Futuristen, die Expressionisten, die Surrealisten. Breton hatte so ein Affentheater das ganze 20er Jahre gemacht, indem er also Mitglieder in den Surrealismus aufnahm, sie aber auch wieder ausschloss und sagte, mit dem Bild speise ich dich raus, das ist kein surrealistisches Bild, hau ab. Ne? Und er hat also auch Picasso knien gebeten, den Surrealisten beizutreten. Und der schlaue Schlingel hat natürlich gesagt, ich beobachte das, aber mach mal. Ne? So. Ja, also das ist jetzt das. Und nun kommt es eben zum Auseinanderdriften, das dann Kandinsky genannt hat. Es spaltet sich auf in zwei Bereiche, das große Reale und das große Abstrakte. Ein Wort von Kandinsky 1911, als er sein Buch über das Geistige in der Kunst geschrieben hat, steht da irgendwo. Es gibt jetzt das große Reale und es gibt das große Abstrakte. Und hier haben Sie also das große Reale in den verschiedenen Ausprägungen, Expressionismus, Kubismus und Futurismus und Surrealismus, Pictura Metaphysica. Und dann erstaunlicherweise Max Beckmann, Fastnacht, 1930 gemalt. Max Beckmann nach dem Ersten Weltkrieg, vorher ein bekannter und außerordentlich gesellschaftlich anerkannter Maler, malt nach dem Ersten Weltkrieg anders. Und dieses, was er da anders malt, bis an sein Lebensende, lässt sich partout in all dieses Getue nicht einordnen. Beckmann ist Beckmann. Da kann man nicht sagen, der hat surrealistische Tendenzen, der hat den Kubismus auf eine ganz eigene Art verarbeitet, der hat dies, der hat das. Beckmann kriegen Sie nicht unter die Haube eines stilistischen Engagements. So, und dieses wäre jetzt das große Abstrakte, in dem nun die Bildhaftigkeit gewissermaßen qua Intellektualität zum Ende geführt wird. Da haben wir also oben Kandinskys erste gegenstandslose Skizze um 1911, aus der er dann das erste gegenstandslose Bild gemalt hat. Dann hätten Sie hier so einen Konstruktivisten und Sie hätten hier St. Francis, der sagt, boah, ich habe bloß Farbe malen, laufen lassen, ich lasse nur Farbe laufen. Da kommt schon irgendwas kommt dabei schon heraus, dann Leczinski und dann Malevich mit seinem schwarzen Quadrat. Er nimmt einen weißen Grund, malt ein schwarzes Quadrat und sagt, das ist wirkliche Kunst. Ja. Also hier rennt gewissermaßen die Kunst in eine doppelte, also die Künstlerschaft mit ihrer Frage, was ist denn eigentlich Kunst, rennt gegen zwei Gatter. Das eine Gatter ist, über die Gegenständlichkeit oder die individuelle Auffassung von Gegenständlichkeit ist keine Einigkeit zu erzielen, weil jeder eine andere Psychologie mit sich herumträgt, die er gerne malen will. Also driftet das auseinander. Und die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, ja, ich reduziere das wieder auf die objektiven Gegenstände, mit denen Malerei gemacht wird. Das ist der Bindestrich. Das ist die räumliche Konstruktion, das ist der Farbbrei, das sind die Flächen, die ich nun begrenze und Richtung und so. Man könnte also fast wieder so einen Katalog von Leonardo hernehmen und sagen, das alles im Gegenstandslosen wäre doch. Nur, was passiert hier, hätte zum Ziel führen können, wenn wir eine wirklich intensive Volksbildung gehabt hätten. Aber nobody wusste, ein solches Bild als Bild zu lesen. Das Publikum lief weg. Man hatte keine Auftraggeber, man musste verkaufen. Niemand verstand was mehr von denen, die Geld hatten. Also es gab nur noch vereinzelte Sammler, die sagen, nehme ich, die sind heute gut dran, das kostet unheimlich viel Geld inzwischen. Und von daher sind wir also am Ende tatsächlich fast pünktlich, indem wir jetzt das Schema des 20. Jahrhunderts der Moderne verstehen. In der Mitte stehen die Interessen der Künstler. Eines der zentralen Interessen war in Dada, all diese Anschauungen von Kunst zu zerstören. Je intensiver man alle künstlerischen Bewegungen durch Quickfax und Unsinn machen und Lärm machen und alle möglichen Unsinnseinfälle zerstören kann, desto besser. Nach oben kommt das große Regale, das Artefakte, die Collage. Warum eigentlich macht man Collage? Ja, was sollen wir das Material malen? Wir kleben es doch dann lieber gleich real ins Bild. Ja, so wird es also nach oben hin entwickelt und nach unten in Montage und Objekt. Wahrnehmung und Tiefenpsychologie spielen hierbei eine erhebliche Rolle, die oben Ästhetik. Und daraus entstehen nun die verschiedenen Ismen, über die wir nicht weiter reden brauchen. Und es herrscht schon über einerseits die Kritiker. Auf der einen Seite machen jetzt die Kritiker die Kultur. Wem man zustimmt in den Medien, in den Printmedien, der wird gehandelt. Wer heute dreimal im Fernsehen war, ist ein großer Künstler, egal nach was oder wie oder warum. Das müssen Sie schaffen, sonst wird Ihnen gar nicht zugehört, wenn Sie nicht dreimal. Es fing an in den 60er Jahren mit, am Ende der 60er Jahre hieß es also 5 Minuten in Niedersachsen drin sein und schon bist du in einem Museum angekauft. Heute heißt das, ja, wenn da kein. Ganz früher hieß es dann noch, ja, hast du schon ein Museum, hat ein Museum schon dein Bild gekauft in den 50er Jahren? Nein, hat noch nicht. Und heute ist es so, Sie müssen mindestens dreimal und davon einmal mindestens 20 Minuten im Fernsehen gewesen sein, sonst kommen Sie in die Kiste nicht rein. Ja? So. Und das wäre also nun das Ende der Künstlerinteressen und was uns den Ansatz gibt, ist nur noch die eine Bemerkung, dann ist es jetzt schon leider 5 nach 11. Die eine Bemerkung, alles, was ich Ihnen gezeigt habe, ist immer noch ein neuzeitliches Bild. Es hat eine Fläche, es hat einen Rahmen, es hängt an der Wand. Und damit gehen wir dann in die postmoderne Nacht. Ja, seid ihr alle da? So, Hannes hat mich gebeten, dass er eine Ansage geben will für die heutige postmoderne Kultur. Wie ich das verstanden habe, insofern passt das wunderbar. Und ich mache auch eine kurze Ansage. Wir haben also rechts und links Werbeblätter ausgelegt, weil ich das, was ich Ihnen jetzt vortrage, gibt es in einem etwas genaueren und systematischeren, weil nämlich Zeit abhängt, wenn der Turnus als Buch. Und wenn Sie, nachdem Sie das gehört haben, sagen, da will ich noch eine Ordnung reinbringen, dann nehmen Sie sich sonst etwa oben rechts oder links und bestellen das nach Möglichkeit bei einer Buchhandlung, die mit Libri zusammenarbeitet, dann habt ihr das in einem oder anderen. Wenn ihr das bei eurer Buchhandlung bestellt, das machen die ungern, weil die nämlich die Bestellkosten zahlen müssen und deswegen sagen die dann, das gibt es gar nicht, ist mir auch schon passiert. Oder aber man beklagt das Kickerlicht, dass das bestellte Buch erst nach 12 Tagen kommt. Wir sind auf italienischem Niveau. Die Post lässt Buchsendungen, die billiger sind, einfach liegen und da arbeitet, die nur, wenn sie herstellen, einen normalen Betrieb haben. Insofern können die also die Tür, die Postkarte in Italien zu Weihnachten ankommen, kann ihnen auch passieren, dass das Buch erst zu Weihnachten ankommt und das in Deutschland. Viele Grüße.
Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit habe, auf eine Veranstaltung, konkret auf zwei sogar, hinzuweisen. Für die erste habe ich allerdings nur ganz wenige Prospekte und ich möchte einladen, Sie alle, zu einer Veranstaltung am 28. September am Abend in der Hinterbühne. Das ist in der Hildesheimer Straße 39 auf der Höhe Schlegerstraße, wo Lesungen zu den verbrannten Dichtern, also denen, die im Dritten Reich verbrannt oder verboten waren, stattfinden um 20 Uhr. Es ist sinnvoll, wenn Sie dahin gehen, dass Sie vorher eine Karte bestellen, weil natürlich der Saal nicht unendlich groß ist. Aber es lohnt sich. Ich selbst habe die Veranstaltung schon einmal gesehen. Und es sind hervorragende Texte, die da vorgetragen werden. Einer der Hauptvortragenden ist Bengt Kiene, der seinerseits auch noch am Abend vorher, am Freitag, den 27.09., im Theater am Egi auftritt, und zwar zusammen mit Musikerkollegen eine Geschichtsrevue präsentiert von 1945 bis 2001. Da das eine Veranstaltung für Jubilare der IG Metall und der Gewerkschaft Verdi ist, ist also die Veranstaltung ungefähr bei seinem Punkt um 17.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Also am 27. September diese Musikrevue. Es ist also gut, wenn Sie da dann schon um 5 oder 6 da sind im Theater am Egi. Und am 28. September um 20 Uhr in der Hinterbühne die verbrannten Dichter. Vielen Dank. Ich denke, das jetzt hier aus. Also die wenigen Exemplare können Sie dann auch mitnehmen. Mehr habe ich nicht.
Ja, meine Damen und Herren. Also wir befinden uns an dem problematischen Ende der Moderne. Und ich stelle das jetzt nochmal zurück, um auf den letzten Satz vor der Kaffeepause einzugehen. Das Existieren in der noch so progressiv vorgetragenen Moderne der verschiedenen Künstlervereinigungen und Ansichten, zwei Dinge, die unreflektiert weitergetragen worden sind. Das eine ist der Satz, es sind aber noch alles Bilder. Bilder in dem Sinne, dass sie also für sich ein abgeschlossenes Ganzes vorstellen und deutlich machen, dass das hier die Kunst ist und die Wand, auf der sie hängen, nicht. Und das Zweite, was noch weniger gedacht wird, ist, was sich in der frühen Neuzeit in der Begeisterung für die römische Antike und die dann in der beginnenden Neuzeit gesammelten Schriften der einzelnen Schriftsteller der römischen Antike, die da händeringend gesammelt wurden und gekauft und gestöbert in den Klosterbibliotheken und so weiter, etwas bis zum Ende der Moderne durchgeschleppt hat, nämlich dass der humanistische Gedanke der Entwicklung eines Menschen. Er wird geboren, er ist dann ein Kind, da weiß er noch nicht alles, da kommt dann der Nürnberger Trichter rein und dann wird er immer gebildeter und dann erlebt er seine berufliche oder auch geistige Hochzeit und dann kommt also das Alter und da machen dann Künstler einen Altersstil. So, diese Entwicklung, die jetzt symbolisch gesprochen linear ist, nämlich hier ist der Anfang, da ist das Ende und dazwischen findet eine personale Entwicklung statt, die unumkehrbar ist. Ich kann nicht plötzlich Kind werden mit 60 Jahren, sondern ich habe eine Entwicklung durchzustehen, die ich halt geistig auch selbst vertreten muss. Das ist eine Anschauung des Humanismus, die bis hier gegolten hat. Und nun müssen diese beiden Dinge werden ganz plötzlich und wie, nicht ganz so plötzlich, aber mit Empörung allseits durchbrochen. Der Durchbruch, mit dem fangen wir jetzt an, mit Picasso. Also, vielgestellte Frage, wieso eigentlich Picasso so willkürlich in den Stil rumgekramt hat und mal dies und mal das gemalt hat, hat ihm eingebracht, dass noch in der Mitte der 50er Jahre ein dickes Buch erschien von einem Nürnberger Autor, dass doch Picasso sein Talent verschwende mit so Mätzchen. Also gar nicht eine richtige künstlerische Entwicklung macht. Und das müssen wir uns so noch mal einen Augenblick ansehen. Die Erwartung war ja eigentlich, dass er also nach einem Jugendwerk, rosa Periode, blaue Periode etc., dann plötzlich den Kubismus fand in Kameradschaft zu Prag und anderen und dass in diesem Kubismus er sich eben als Entdecker des Kubismus hervortat und aus dem analytischen Kubismus ein synthetischer Kubismus geworden ist. Also ganz einfach, ich nehme nicht die Gegenstände auseinander, sondern ich bilde sie aus Bildflächen nachträglich. Dass also hier drei Musikanten sind, die da zusammensitzen, ist das Ergebnis eines Hin- und Herschiebens von abstrakten Flächenteilen. Das ist der andere, der synthetische, also nachträglich Gegenständlichkeit in ein eigentlich ungegenständliches Bild eingetragene Inhaltlichkeit. Und es war zu erwarten, so um 1918, 20, dass Picasso diesen Weg wohl weiter beschreiten wird, wenn er sich als richtiger, humanistisch gebildeter Künstler entwickelt. Pustekuchen. Auf einmal nahm er das eine und das andere, er malte plötzlich, das sind alles gleichzeitig, fast gleichzeitige Bilder, in dem Buch sind sie noch ausführlich, also auf einmal malte impressionistisch, nach kubistischen Beispielen, malt er seinen Sohn als Torero in impressionistischem Stil. Fast zwei Jahre später malt er irgendein Modell in einem hergeholten Klassizismus, der eigentlich keiner ist, aber so aussieht wie, dass er klassizistisch arbeitet. Die Abfälle aus dem Guernica-Bild, wie hier die weinende Frau, sind dann wieder expressiv, obwohl sie auch natürlich kubistische Momente mit einbeziehen. Also, es gibt jetzt plötzlich einen Mann, der Seiltänzer ist auf allem, was bisher in der abendländischen Kunst, besonders in der Moderne und auch kurz davor, entdeckt worden ist. Seine Vorliebe für barocke Bilder, Velázquez-Reihe, Rembrandt-Reihe und so weiter, kennen Sie vielleicht aus seinem Werk. Also er spielt gewissermaßen mit der Geschichte und wird dadurch reichlich missverstanden, weil das ja nun gar kein Charakter ist, der sich selbst darstellt und sagt, so bin ich eben und so, sondern er sagt, ja, mal male ich eben so und mal male ich so, ich mal so, wie es mir Spaß macht. Und es gibt ein Zitat, wo er dann sagt, das müssen die Dinge schon aushalten, wie ich sie male, was mir Spaß macht. So. Also da sehen Sie, dass die Individualität des Künstlers nochmal eine neue Blüte treibt. Das ist der eine Schock, der nun schon in den 20er Jahren, noch während der Moderne, ins Gespräch kommt. Der andere Schock ist auf wissenschaftlicher Ebene zu suchen, dass man plötzlich sich fragte, Moment mal, also wenn einer so ein portivistisches Bild malt, und ich gucke mit der Nase drauf, dann sehe ich keinen Schuss, ich sehe keinen Rasen, ich sehe gar nichts, außer Farbflecken. Die Farbflecken sind aber gegenstandslos. Die sind nur in irgendeiner Form geordnet. Warum so und nicht anders und so weiter. Und dann entsteht so ein aus, man nennt das heute die partitive Wahrnehmung, dass ich also aus geordneten Farbflecken plötzlich mir eine erinnerbare Gegenständlichkeit im Auge wiederherstellen kann. Also auch der Klischeedruck, Vierfarbendruck von früher, ist partitiv, weil er ja auch aus Farbpunkten besteht, die über den Himmel gedruckt werden. Und daraus entsteht dann ein gerastertes Bild. Wenn Sie sich die frühen Farbdrucke angucken, sehen Sie da immer die drei oder vier Klischees, je nachdem, wie viel Geld sie ausgeben. Und dieses hat natürlich in den 20er Jahren, schon eigentlich in den frühen 10er Jahren dazu geführt, dass die Wahrnehmungspsychologie als Wissenschaft festgestellt hat, dass das Auge niemals das sieht, was physikalisch da ist, sondern es schon im Auge selbst neu strukturiert. Die Wertheimerschen Gestaltgesetze zum Beispiel sind von Interesse für den Künstler und so weiter und so weiter. Und diese Veröffentlichungen, dicke Bücher über Wahrnehmungstäuschungen, die ziehen jetzt also die Obkünstler so am Ende der 50er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hervor, vergrößern sie und sagen, Moment mal, also ich habe nur Flächen gemalt, aber ihr seht da so einen Fußball, der da durchkommen will. Ihr seht das räumlich. Stimmt aber nicht. Kann mit der Hand rüber. Ist keine Erhöhung, ist keine perspektivische Verkürzung, ist nur vorgegaukelt. Und genauso hier so ein Druck, der nichts anderes ist, als einmal blau und einmal rot eingefärbt und übereinander gedruckt gedreht. Hier sehen Sie plötzlich so Wellen drin. Die gibt es in Wirklichkeit nicht. Hier gibt es nur Farben, die sich irgendwie überlappen. Im Detail sind Sie ratlos und sagen, naja, was soll das? Und wenn Sie ein bisschen weggehen, dann auf einmal merken Sie, das sind so wie Sand durch den Anstrich auf Glasplatte sich plötzlich in Struktur legt vor dem Geigenbogen. Nicht? So ähnlich sieht man das jetzt dann hier. Und das war die zweite Revolution, dass man sagt, Moment mal, ja, wenn wir gar nicht das malen und in Kunst einbringen können, was wir eigentlich sehen, sondern dass alles Fantasie ist, was wir uns zurechtlegen, dann muss es ja wohl, muss man ja wohl darauf reagieren können und sagen, es ist dann eigentlich wurscht, was ich male. Den Wahrheitsanspruch gibt es nicht mehr und deswegen ist es egal. Und die dritte Revolution, die hat dann Duchamp erbracht, weil er, und hier müssen wir einen Augenblick genauer werden, weil er nun Folgendes gemacht hat. Er hatte sich theoretisch ausgedacht und hat so einen Zettel nach seinem Tod in seinem Atelier gefunden, dass er sich notiert hat, ich möchte gerne Werke machen ohne Kunst. Wir sprechen immer von Kunstwerken. Ich möchte aber Werke machen, in denen die Kunst draußen bleibt und eben unsere Welt drin ist. Gewissermaßen die alltägliche Welt, sage ich jetzt mal abgekürzt. Wie kann ich das machen? Also hat er sich gesagt, nachdem er bei den Kubisten nicht angekommen ist, dieses schöne Bild, Akt eine Treppe hinuntersteigen, wobei man am Anfang hat die Kritik über nach der Frau gesucht. Und irgendwelche haben auch welche rausgesagt, da ist der Popo und da ist dies und da ist das. Das ist aber gar nicht das Thema. Das Thema war, dass eine Frau die Bewegung einer Frau, die eine Treppe heruntergeht, in das Bild gepackt werden sollte. Und Duchamp, der vorher schon ein anerkannter Maler war, wollte jetzt also gerne 1912 auch einen Skandal hervorrufen, wie ihn die Kubisten gerade zwei Jahre lang schon hervorgerufen haben, hat sich mit dem Bild unter dem Arm bei den Kubisten gemeldet und hat gesagt, ich möchte bei euch auch ausstellen. Und der Picasso, der da im Hintergrund in dem Raum war, im Grand Palais, der hat gesagt, Metzinger, geh mal und erklär ihm, dass der keinen Kubismus malt. Nun geht der Metzinger, der damals das Sagen hatte, ein Belgier, geht zu ihm und sagt, hör mal, Marcel, also Kubismus ist das nicht, was du da gemalt hast. Erstens, hast du da oben eine Bildunterschrift gegeben, die ist in der Produktion kaum zu sehen. Er hat nämlich da einfach in Französisch hingeschrieben, einen Akt die Treppe runtergehen. Das machen wir im Kubismus nicht, das ist Märchenstunde. Und zweitens, mein Lieber, vielleicht probierst du es mal bei den Futuristen, denn wir stellen nicht Bewegung dar. Da hast du aber da Bewegung dargestellt. Und deswegen macht das sofort kosten. Kubismus bist du nicht. Dann gibt es da das Zitat von Duchamp, dass er sein Bild unter den Arm genommen hat und gesagt hat, also wenn auf solche Gruppen kein Verlass ist, dann verlasse ich die Gruppe. Ich mache jetzt was alleine. So. Und dieses alleine, die lange Geschichte der Readymades will ich Ihnen jetzt ersparen, endete gewissermaßen darin, dass er in Amerika sich als Aufseher, also als Mitverantwortlicher für eine juryfreie Ausstellung gemeldet hatte. Und da saßen nun die edlen Geister, die sagten, ja, wir nehmen jedes Werk, weil wir juryfrei sind. Und jetzt hat Duchamp gesagt, ich will die aneinander hetzen, dass die ordentlich in der Diskussion kommen, weil ich nämlich rauskriegen will, ob es noch einen Zwischenraum zwischen Alltagswerk und Kunstwerk gibt. Den möchte ich erwischen. Und er hat dann dieses Wahl gekauft, hat dann untergeschrieben, Matt, 1917. Also es ist ein Kunstwerk, weil es ja unterschrieben ist, Van Gogh sowieso. Und hat das in ein Paket eingeschickt. Nun war er ja also, hat auch die 5 Dollar eingezahlt, nun war er ja mit in der Jury. Auf einmal sagt also die eine Hälfte der Jury, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, sowas können wir doch nicht ausstellen, das ist ja obszön. Nein, was Obszöne stellen wir nicht aus. Worauf der Duchamp gesagt hat, in unseren Satzungen steht, dass wir jedes Werk annehmen. Ich möchte, dass das angenommen wird. So, ja, was nun? Und der Titel des Werkes von Herrn Matt war nämlich Fountain, Quelle. Fountain, Quelle. Nicht Bismarck. So. Das war der Trick, den er gemacht hat, dass er gesagt hat, ich nehme diesen Gebrauchsgegenstand aus der normalen Haltung im Alltag. Es muss ja an der Wand sein und das hier muss eben unten sein. Das muss oben sein. So. Und außerdem, ich nenne es Fountain, weil man sich ja vorstellen kann, wenn das da liegt, dass da so was rausspritzt. Im Realen spritzt da was rein. Ne? So, also Sie sehen, dass er eigentlich alles auf den Kopf gestellt hat, was man nur auf den Kopf stellen kann. Hat auch mal irgendwann irgendwas erzählt von, wie weiblich diese Formen sind. Ne? Darauf kommt man ja gar nicht, wenn man also im Pissoir ist. Ne? Ja? Sind ja wirklich weibliche Formen. Also man kann doch auch unabhängig von einem Alltagsgebrauchsgegenstand ihn gewissermaßen mit den Kriterien eines Kunstgegenstandes beurteilen, obwohl er eigentlich keine Kunst ist, da er ein industrielles Objekt ist, das nur gekennzeichnet ist durch Herrn Matt. 2,5 Jahre hat man in Amerika nach Herrn Matt gefahndet, wo dieser große Künstler, der nun eigentlich sich aufgehalten hat, und wo er ist, alle haben geholfen, ihn zu finden. Man hat ihn nicht gefunden. Nur Duchamp war dann in Kalifornien nach 2,5 Jahren bedauerlicherweise bei einer Freundin ziemlich besoffen und hat da preisgegeben, dass er der Herr Matt gewesen wäre. Seitdem weiß man, dass Duchamp sich diesen in Anführungszeichen Scherz, den er ja sehr ernst gemeint hat, nämlich die Frage, gibt es eine Kunst zwischen Kunst und Alltag? Gibt es etwas, was zwischen Kunst und Alter, also dieser hehren Kunst und dem normalen Alltagsgegenstand steht? Und dann angefangen mit seinen Readymades dieses in Ordnung zu bringen, gewissermaßen. Also, das ist der Beginn und damit ist er auch der Stammvater der Postmoderne insofern, als um 1955, 56, 57 Soldiers, die ihr Leben aus Gründen, die sie sich selbst sicher nicht so recht zurechtlegen konnten, ihr Leben lassen mussten oder auch davon kamen, um Nazi-Deutschland zu bekämpfen im Zweiten Weltkrieg. Die nun kamen nach Amerika und in Amerika feierte man derweil schon mit einem übermäßigen Konsumangebot, feierte man den Frieden und kaufte und war geradezu wahnsinnig wirtschaftlicher Wert von allen Dingen. Und da kamen dann diese Leute von der Front. Es gibt einen Film, ein Amerikaner in Paris, mit dem wunderbaren Anfang, den ich immer wieder zitiere. Da kommt so ein Soldier arbeitslos in New York an das Arbeitsbüro und meldet sich arbeitslos und möchte Arbeit haben. Und die Dame hinter dem Schalter fragt ihn, was können Sie denn? Er sagt, da Bomben werfen. So, mehr hat er nicht gelernt als 17-Jähriger und war dann im Krieg. Punkt. So geht dieser Film los. Und wenn Sie das sich jetzt realisieren in einem Land, das an Reichtum wieder übergeströmt ist und die kommen jetzt da an und sollen nun als Künstler auch einmal teilnehmen an einer hochgestylten ästhetischen Diskussion zwischen Surrealismus, Bubismus, Pipapo und anderem Zeug. Abstrakten Expressionismus und was es da alles gegeben hat. Und Leute, die so ihr Leben in einer fast also Todes, wie sie in Realität erlebt haben, quatschen nicht mehr über Ästhetik, sondern sagen, wir machen jetzt einfach was. Und wenn Sie nun die Frage stellen, ja, warum nimmt er denn eigentlich so ein komisches Zeug und bastelt das zusammen, dann sagt der Rauschenberg, der damit auch angefangen hat, ein Bild sollte nicht nach etwas aussehen, was es nicht ist, sondern nach etwas, was es tatsächlich ist. Und ich glaube, ein Bild gleicht der realen Welt mehr, wenn es auch aus dieser realen Welt gemacht ist. Und damit war die Objektkunst erfunden. Ich muss jetzt nicht mehr malen können, sondern ich muss jetzt Dinge finden können. Ich muss jetzt wach und sensibel durch die Wirklichkeit gehen und sagen, oh, der Stein macht mich an und dieses Aststück macht mich an und dieses verrostete Konservenbüchse, ja, toll. Ne? Und dann ist das so ein psychologischer Zugang. Das war, ich weiß nicht, warum die auf mich zukommen. Es gibt so ein Gründungserlebnis zwischen Giacometti und Breton, die gehen zusammen in Clignancourt über den Flohmarkt und der das ist 1921 gewesen und Giacometti wollte gerade schon gehen und der Giacometti dreht sich um und sagt, ah, dieser Ritterhelm da. Und der Breton lästert und sagt, was ist mit dem Käse? Ja, der kommt auf mich zu, ich kann das nicht lassen, ich muss den mitnehmen. Ne? So. Und dieses Gefühl, müssen Sie mal realisieren, es kommt jetzt eigentlich nicht, es kommt vor allem jetzt darauf an, dass Sie wach durch die schüttere Wirklichkeit unserer Zeit geht und sagen, Moment, das sieht ja toll aus. Das kann irgendwie gebrauchen. Wir wissen aber nicht für was. Sie nehmen es einfach mit und sammeln und sammeln und sammeln. So, und jetzt fangen wir also an, die Dinge zu ordnen in einem Workflow, der dem der Neuzeit vollkommen widerspricht. In der Neuzeit fangen Sie an mit einer Idee. Die Idee wird skizziert, die Idee wird in Probestücken gemalt und dann wird das Hauptbild gemalt. Sie wissen ziemlich genau, was es werden soll und kontrollieren sehr kritisch, ob es das auch wirklich wird. Und Sie arbeiten so lange, bis Sie meinen, dass es das ist. In der Kurzgeschichte werden die hin und wieder Meisterwerke genannt. Und das ist genau umgekehrt. Also ich mache so ein Kissen an, wo plötzlich so ein Pfahl drin ist. Sieht das nicht toll aus? Sieht der da einstürzt? Das ist mein Kopf? Nein, das ist nicht mein Kopf, der diese Falten macht. Und so kriegen Sie also eine Sensibilität mit, in der Sie jetzt sagen, also ein Freestanding-Objekt nennt er das in der Technik. Freestanding-Objekt. Und der Inhalt ist eine Unterdiste. So, wir haben Ihnen dazu gestellt, die Unterdiste aus dem Klassizismus von Andrikebald. Hier hätten Sie so die Unterdiste, wie Sie denken, dass das so eigentlich im Vorderen Orient stattfindet. Ne? Man zieht einen blauen Vorhang auf und dann liegt da eine wunderschöne junge Dame und die ist noch ein bisschen schamig, die dreht sich also erstmal ein bisschen drücken, guckt aber schön und schief. Ne? Was ist das eigentlich für einer, der was von mir will? Ja, so und alles prima. Es lässt sich alles wunderbar rekonstruieren. Jetzt hier sagt der Rauschenberg, also bei der Uraliske besteht aus einem Gockel und einem Kopfkissen unten entgegengesetzt. Fällt mir da vielleicht was ein? Und dann gibt es in der Mitte eine Kiste, die hier so geschlossen aussieht, nach hinten aber offen ist und eine Beleuchtung eben drin hat. Ne? Ja, und dann ist da außen wilde Malerei, aber auch ein Akteil stehen. Fällt mir dazu vielleicht was ein? Könnte das vielleicht die Kiste sein, in der die Odaliske ihren Kanal empfängt, wenn da oben noch die Kritik machen auf den Sockel sitzt und so weiter. Also Sie merken so, ich mache Ihnen das jetzt so vor, dass die Sache selbst nichts aussagt, sondern sie ist eine Kombination von verschiedenen Materialien, in denen der Betrachter assoziieren soll, was er damit anfängt. Sie sind gefragt. Nicht der Maler muss es so malen, damit Sie gleich wissen, was das ist, sondern Sie sollen gewissermaßen sich selbst mit diesen Einzelteilen auseinandersetzen, frei agieren und sagen, also ich finde, das ist so. Und wenn früher sich ein Meistermaler geärgert hat, dass noch nicht erkannt war, dass das nicht die Maria, sondern die Anna ist, die Mutter von der Maria, dann hat er sich wahnsinnig geärgert und gesagt, also da habe ich irgendwas falsch gemacht, ich muss das noch besser machen, dass das erkennbar ist. Jetzt steht der Künstler daneben, verschränkt die Arme und sagt, ah, oh, wieder eine neue Deutung, ah, ist ja toll, da findet einer noch was. Und nein, wie fantasievoll die Welt zeigt, haben was den Leuten doch alles einfällt, auf meine Materialsammlung, sage ich jetzt mal spaßeshalber. Ja, das wäre also der Beginn der neuen Zeit. Das ist der Anfang der Postmoderne. Postmoderne deswegen, weil sie nicht mehr an den Bildcharakter, die abgeschlossene Ganze eines Werkes glauben, sondern nur noch an die unbegrenzte Vielfalt der Wirklichkeit, in der ich auf bestimmte Dinge, die mich anmachen, zugreife, sie auf meine Art zusammensetze und sage, ach, was er wollte damit, aber lasst euch auf jeden Fall was einfallen. Ja, sonst könnt ihr gar keine Kunst betrachten. Und hier nochmal ein Beispiel, das in gewisser Weise berühmt geworden ist. Sie sehen hier von Fostel ein Bild, das schön Marilyn Idol als Titel hat. Nun kann man ja sagen, also weißt du, wenn du ein Idol machst, dann muss das mal schön glatt und sauber und ordentlich sein. Und wie so eine schöne Aktfotografie von der Marilyn. Ach, da gibt es ja ganze Bücher. Was macht er? Er zerfetzt das wie so eine abgepellte Witfasssäule gewissermaßen. Das heißt, er macht diese klischeeartigen Vorstellungen von einer schönen Frau, die Männer nun mal haben, macht er zunichte, indem er also das Bild dieser schönen Frau öffnet zu allen möglichen Dingen, in denen sie sich plötzlich alles Mögliche dazu denken müssen, wenn sie mit diesem Marilyn-Thema überhaupt persönlich gestimmt umgehen wollen. Ja? Es hat einen Versuch gegeben, als die Postmoderne noch nicht so weit durchgedrungen war wie heute. In der Fotokina von 1972 hat man einen ungemein aufwendigen Versuch gemacht. Man wollte mittels aller fotografischen Möglichkeiten, die es damals gab, mit allen nur erdenklichen Techniken, die es damals auch medizinisch zur Verfügung standen, mit einem Arbeitsstab von, glaube ich, 24 Leuten, hat man das Porträt einer Susanne herstellen wollen. Ein Ausschnitt davon sehen Sie hier. Susanne war ein schwedisches Mädchen, das sich zur Verfügung gestellt hat, wissenschaftlich untersucht zu werden nach allen Regeln der Kunst. Sie sehen also hier mal so ein Profilfoto. Sie sehen hier ein Werbefoto, wie es da innen drin eigentlich aussieht. Sie sehen hier irgendwas anderes und dann nochmal was anderes. Es gibt eine, in der Fotokina damals, ein Raum, eine lange Reihe von, glaube ich, 36 Aufnahmen, Porträtaufnahmen, wie man sagte, von dieser Frau ausgestellt worden, unter wissenschaftlicher Sicht, also auch Tomographie und was alles dazu kam, sodass man sagte, jetzt haben wir doch die Wirklichkeit im Griff. Der postmoderne Künstler würde sagen, denkst du, sind ja alles Einzelbilder und ob die nun zusammengehören oder nicht. Und vor allen Dingen fehlt ja die Möglichkeit, den Zwischenraum zu durchdenken. Und wenn Sie das alles so und jetzt die verwendeten Vokabeln zusammennehmen, dann habe ich mir gedacht, und davon handelt dann mein Buch, das da oben als Werbung liegt, wieder alle hochphilosophische Literatur und soziologische Literatur über die Postmoderne, die, wenn Sie sie lesen, steife Ohren kriegen oder Punkte vor die Augen, weil das alles einschließlich der Fußnoten hochqualifiziert wird. Es müsste doch eigentlich für dieses Verhalten, das nun schon 60 bis 70 Jahre andauert, Möglichkeiten der Erkennung geben, à la Kiso, was ist Gotik? Also, und was ist Barock? Ne? Diese aus der Rednerpflege veröffentlichten Schriften von ihm. Ja, und in diesem Sinne habe ich das nun versucht und meine, dass ich also tragende Kriterien gefunden habe, die verdeutlichen, dass man auf den ersten Weg sagen kann, was soll der Quatsch, und auf den zweiten und dritten Zugang hin sagen kann, also eigentlich ist es doch etwas, womit also die Wirklichkeit besser in das Arrangement gezogen wird, als das frühere fertig gekriegt haben. Der erste Moment könnte heißen Offenheit. Also davon haben wir es ja eben schon gehabt, dass die Kombination von Rauschenberg über Odaliske ein ausgesprochen offenes Denken und Miterleben von ihnen und der Einbringen eigener Erlebnisse und Denkmöglichkeiten ist, während das, was der Erlke gemalt hat, völlig klar ist, worum es sich handelt und nicht mehr und nicht weniger. Und so nehme ich jetzt also hier so etwas her, mal dieses hier war in der Güntherstraße mal ausgestellt und heißt Der Pilgerweg zum Garten Utopia. Hm. Und jetzt habe ich noch im 19. Jahrhundert eine Pilgerreise hier hergestellt. Da kommen also nun alle die armen Leute und die kommen nun zu Jesus Christus und wollen furchtbar gerne seine Predigt hören. So, hier sind es Hunderte, die mit ihren Krückstöcken nun das Utopia suchen. Und das steckt ja also nun in einem Vorgarten der Winterstraße und hinten liegt dann auch so eine porzellane Madonna von, wie heißt der, der Wallfahrtsort in Frankreich, Lothar. Und so haben sie also ein geradezu anrührendes Bild, finde ich, mit den Gegenständen des Krankseins und des Gebrechlichseins, dem sie wirklich nachvollziehen können im Sinne von Duchamp. Da steht nicht hohe Kunst dazwischen in meinem Erleben, sondern ich kann selbst mein eigenes Erleben, habe mir mal das Bein gebrochen und musste auch auf so und dieses. Und da kommt man die Erlebnisse einfühlen. Und hier kann man gar nichts einfühlen. Hier kann man nur sagen, das ist das und das ist dies und so sind die gekommen und so steht es in der Bibel. Ausschluss. Sie haben keine Möglichkeit, subjektive Erlebnisse hier in den Vordergrund zu rücken. Natürlich haben Sie noch das eine oder andere, aber hier ist es genau umgekehrt. Hier werden Sie gefragt, weißt du noch mit der Krücke und weißt du noch da und weißt du noch, wie wir da und dahin gehängt sind und das in wilder Natur und so sind die doch auch früher gepilgert. Da war die Natur doch viel, viel heftiger als heute und so weiter. Das hat natürlich Folgen. Das heißt, es hat Folgen, dass sie das Gefühl haben, dass also Zusammenstellungen jetzt beliebiger werden. Warum ist jetzt hier der Neo auch nicht drin? Warum müsste hier eigentlich drin sein? Nun habe ich den an einer anderen Stelle. Gut. Es sind also hier Störing und dort ein in München gerade aufgestellter Künstler, der nichts anderes gemacht hat als Zeitungsausschnitte oder bestimmten Thematiken in die Breite geordnet, ihnen Kriterien gibt, deutlich zu machen, ja, Meeting, natürlich habe ich in meinem Leben auch Meetings hinter mich gebracht. Und er zeigt nun irgendwelche Beispiele, also natürlich nur das selber, etc. Die nimmt er zusammen, die bleiben aber gewissermaßen das, was sie sind. Und erst sie selbst, wenn sie sich darauf einlassen, dürfen das zusammenlegen. Das heißt, die Sache ist offen. Und es wird gefragt nach ihren Assoziationen. Ja, hier ist der Raum. Und dann haben die Maler darauf reagiert. Es weiß bis heute noch, dieses Bild hängt in der Staatsgalerie in Stuttgart von Neo Rauch. Selbst die aus der Staatsgalerie, die es gekauft haben, wissen nicht warum, weil sie bei dem Beizettel nicht sagen können, was drauf ist. Also das soll jetzt das Publikum sagen. Und der Neo Rauch hat ja auch Möglichkeiten, mit denen, dass man sich sogar Notizen einträgt. Also hier sind so Sprechblasen offen gelassen. Auch. Also Sie können jetzt selbst sagen, ach ja, das ist meine Mutter und die hat sich dann Großonkel und der war Förster, nicht so. Ja, aber es gibt also nichts von Andeutungen einer logischen Abfolge in diesem Bild, warum hier vorne Ölkanister rumliegen, die aussehen wie Panzertürme und es gibt auch nicht einen Hinweis darauf, warum hier Familienstelle von ein Ehepaar besucht werden, die eine Wohnung suchen, ja, meinetwegen. Nicht? Also es gehen auf einmal so eine Emblematik ineinander, die sie anregt, zu sagen, ja, was fange ich eigentlich damit an? Das wollen wir nicht weiterführen, was sie damit anfangen, aber wir müssen jetzt bekennen, diese Offenheit verhindert, also wenn sie nicht offen sind, gehen sie in die Güterstraße und sehen sich eine Sache an, drei davon sind nicht offen, bleibt kein Mensch stehen. Bei den anderen wird viel gerätselt und gesagt und auf einmal stehen die alle um die anderen und du sitzt da hin und sagst, die Marmorplastik hat aber lange da und hat Arbeit gemacht. Aber sie hat einen Kontur, sie ist fest umrissen, sie soll was Bestimmtes sein. Nicht mehr drin heute. Nein, braucht man nicht. Was heißt das und das und das sein? Assoziationen sind gefragt, die man nachher noch auf etwa eine höhere Ebene ziehen kann, nämlich auf Erlebnisse. Also, dieses hier wäre dann anzumerken, dass über die Offenheit eine ikonografische Möglichkeit der Deutung eines Bildes verloren geht. Die früheren Zeiten haben alle ikonografische Regeln gehabt, denken Sie an das Mittelalter, was durchgehalten hat bis in den spätesten Barock. Eine Darstellung eines Menschen, Kind, Jüngling oder alt, mit Helm, Schwert und Rüstung, das ist eben Mars, Punkt. Da kann man gar nichts anderes machen. So, das ist Ikonografie in der neuzeitlichen Kunst und die gibt es heute nicht mehr. Dann kommt das heftige Diskussionsthema, das Belieben und die Beliebigkeit. Nehmen Sie bitte die deutsche Sprache und nehmen Sie wahr, dass die Vorsilbe BE eine Verstärkung darstellt dessen, was danach steht. Wir nehmen jetzt Sitzen und auf einmal sagen Sie besitzen. Das verstärkt das Sitzen als einen engeren Prozess. Sie nehmen das Wort Laden und sagen beladen. Das ist wieder ein engerer Moment. Und Sie nehmen jetzt das Wort lieben und sagen belieben. Also ich richte mich auf ein Objekt, das ich jetzt belieben möchte, mit Intensität. Ja? Also das bedeutet, dass der Künstler sich heutzutage eben bestimmte Gegenstände, die ihm entgegenkommen, nimmt und sagt, die sind was für mich, die liebe ich jetzt. Ja? Also die ist mein Belieben im Sinne von, die sind für mich aktive Momente, des, mit dem Gegenstand oder dem Ding umzugehen. Und dann gibt es einen Künstler, der sagt, ja, Sie können doch alles machen heute. Also wenn du gerne jetzt realistisch malen willst, sag Büro, bitte, wenn du pointillistisch malst, ein Bild. Ne? Wenn du jetzt realistisch malen willst, ja, gucken wir doch auch. Und wenn du jetzt so ein bisschen Abstraktes mit reinbringst, mach doch, wenn es dir Spaß macht. Hier wird es expressiv, ja, immer dasselbe Motiv. Ich kann nur hier jonglieren mit den Möglichkeiten, die mir die Kunstgeschichte gegeben hat. Ich muss nur eben sehen, was mir beliebt. Und da ist eben, sagen wir mal, der Substantiv irreführend, das in Beliebigkeit heißt, willkürlich, alles durcheinander und so weiter. Das müssten Sie versuchen umzukehren. Dann kommt zwischen den Dingen. Ein ganz typisches Moment postmodernen Lebens überhaupt, dass, sagen wir mal, alles, was bisher disziplinär im 19. Jahrhundert geordnet gewesen ist, hier die Biologie, da die Physik, dort die Mathematik, hier die Geografie, diese disziplinorientierten Grenzen auch der heutigen Universität hin und wieder noch, auch der Schule vor allem, wo es überhaupt keinen Platz mehr hat, aber das sehen die Grauköpfe da oben nicht ein. Der moderne Künstler und der moderne Wissenschaftler weiß ganz genau, dass man die Grenzen einreißen muss und zwischen den Dingen suchen. Also heute werden Sie keinen naturwissenschaftlichen Tatbestand mehr durch eine Disziplin erklären können. Das geht einfach nicht. Sie müssen die Biologie dazu nehmen, die Physik dazu nehmen, die was auch immer, aber immer nur in Vermischung und Kombination mehrerer. Das heißt, die Grenzen müssen fallen und auf jeden Fall muss es also ein zwischen den Dingen gehen. Ein geradezu hinreißendes Beispiel ist, wenn wir das aufmerksam verfolgen, dass es 4000 Jahre lang Architektur in zwei Möglichkeiten gegeben hat. Die eine Möglichkeit, die klassische, die Architektur stellt dar, tragende Lasten. Das heißt, das latente Gleichgewicht einer Architektur bleibt deswegen stehen, weil ich tragendes und weil ich lastendes habe. Tragendes ist immer senkrecht, lastendes ist immer waagerecht. Das ist das Schauspielhaus von Schinkel in Berlin, das die griechischen Tempel, das in der Renaissance die Paläste, das ist die klassische Ausdrucksweise von Architektur. Die andere Form ist die Sehnsucht nach der Überwindung eben der Schwerkräfte. In der Moderne stellt man solche riesigen Bauten auf solche Spitzen und sagt, ich möchte, dass das schwebt. Ich möchte, dass die Architektur schwebt und nicht sich in die Erde eindrückt. Und dazu gehört selbstverständlich die Gotik. Die Gotik wurde in der Gotik aufgefasst als Schweben, nicht als ein Bauwerk, das von unten nach oben aufgerichtet ist, sondern dass Gott in die Stadt hat einschweben lassen. Sie können das an den Kapitellen beweisen. Die passen nicht. Gucken Sie sich mal die richtig gotische Kirche an, dann passt das Fundament nicht mit den ersten Säulenmomenten überein. Die stehen teils über, teils sind Reste da. Also es wird ganz deutlich ausgesagt, das schwebt eigentlich und steht hier nur ja, nicht? Und in der Postmoderne also erfindet dann Gehry das Dazwischen. Was liegt denn nun zwischen diesen beiden Anschauungen? Es liegt da erste postmoderne Bauwerk in Europa von Gehry, das Stuhlmuseum in Weil am Rhein. Wenn Sie sich diesen Bau ansehen, dann müssen Sie sagen, alles schief, krumm, was soll denn das eigentlich? Ich kann mich hier wirklich nicht orientieren. Der Gehry hat seine Architekturmodelle aus Pappe aufgebaut und nicht geklebt, sondern nur aufeinander geschichtet. Und er hat ausprobiert, ab wann eigentlich so eine Kiste das Dach runterrutscht oder so ein oder hier überkippt. Er hat gesagt, Moment, wenn man sich da noch ein Gewicht reinbaut, damit es gerade eben noch hält. Er hat die dritte Möglichkeit von Architektur gefunden, nämlich auszudrücken, dass man sieht, dass eine Architektur nur in einem latenten Gleichgewicht aufrecht steht, aber jeden Augenblick, Erdbeben, zusammenfallen kann. Und ein Bau, das Tanzhaus in Prag, sehen Sie hier, da ist das ja doch vollkommen so. Nicht? Also noch mehr austüfteln, wie mache ich das, dass es stehen bleibt, aber doch eigentlich den Eindruck erwirkt, dass es durch einen Fußtritt zusammenfallen kann. Ja? So, das ist Postmoderne zwischen den Dingen in der Kunst. Ja? Drittes, unser Superkünstler Beuys. Moment, mal sehen. Hier. So. Beuys nun, kann ich jetzt hier nicht natürlich in die Tiefe gehen, ist etwas tiefsinniger im Buch behandelt. Es wird deutlich, dass es keine Komposition mehr gibt. Er baut also aus der Erinnerung seines Wartens, wie er sagt, als Schuljunge an der Straßenbahnhaltestelle, aus Erinnerung jetzt seine Straßenbahnhaltestelle. Er baut sie einmal in der Biennale in Lebensau auf und einmal im gleichen Jahr in Otterlo in Holland, im Kreuer-Müller-Museum, legt er das alles auf die Erde und verändert diese Bollern, die um ein Denkmal gestellt waren, mit Ketten verbunden und da der barocke Herrscher oben drauf war. Dieses alles also zeigt einfach, dass es kein geschlossenes Werk mehr gibt, wie in der Renaissance. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen in der Renaissance, wo die Forderung war, man muss sehen, dass der Organismus vollständig da ist. Kann man einen Arm von einem Menschen nicht sehen, ist es schlechte Kunst. Man muss den Arm sehen können, damit man sieht, dass alles vollständig und schön sichtbar ist. Hier ist es genau das Gegenteil, nämlich ich kann mit den Dingen hantieren, wie ich will. Ich kann auch Älteres, was ich schon mal ausgestellt habe, anders neu ordnen, zu neuen Eindrücken, zu neuen Assoziationen kommen und diese also dann auf diese Art hinbringen. Und dazu kommt, dass eben sein verheerender Spruch, jeder Mensch ist ein Künstler, deswegen so verheerend war, weil er missverstanden worden ist. Inzwischen ist man glücklicherweise so weit, dass man auch über Beuys mal etwas Kritisches sagen darf. Vorher wurde man ja gelüncht, wenn man das irgendwo sagte. Inzwischen ist die Wissenschaft auch drauf gekommen, dass der liebe Beuys manches erfunden hat, wie zum Beispiel seine Fettgeschichte mit dem Lazarett. Das ist voll erfunden, damit er also, ja, er brauchte ein Mysterium, das hat er sich hergestellt und alle haben daran geglaubt, aber die Quellenlage liegt bedauerlicherweise anders. Zwischen Absturz und Einlieferung ins Lazarett ist genau ein Tag. Nicht? Also da konnten die Tataren gar nicht in Fett einschmieren. Nicht? So, das nur so nebenbei, dass also die Äußerungen von Beuys nicht wissenschaftlich genau genommen werden dürfen und können. Und man darf heute wohl sagen, ganz bescheiden, weil ich habe mit ihm selbst darüber geredet, noch als er lebte, jeder Mensch ist ein Künstler, hat er eigentlich gemeint, jeder Mensch ist kreativ. Das macht natürlich ganz was anderes. Ja? Und er hat in dem Gespräch also felsenfest verteidigt, dass er gesagt hat, ich bin Künstler, eine Krankenschwester ist kein Künstler. Obwohl er das im Text schreibt, auch eine Krankenschwester kann die Gesellschaft verändern, so meint er das. Ja? Und jeder andere kann die Gesellschaft verändern, unter der Bedingung, dass er kreativ ist und sich nicht mehr an die disziplinäre Ordnung der Neuzeit hält, sondern dazwischen redet, offen bleibt und all dieses macht, was zu den postmodernen Kriterien gehört. Und er selbst hat gesagt, Ich bin eben kreativ in meinem Beruf Künstler. Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, sondern ich bin auch ein Mensch, der einen bestimmten Beruf hat. Nun fasse ich mich auf. Ich bin Künstler, die Krankenschwester ist Krankenschwesterin. Was wir gemeinsam haben sollten, ist, dass jeder seinen Anteil an Kreativität einsetzt, dazu eine politische Aussage, die Gesellschaft im positiven Sinne zu verändern. So. Als Beweis dafür, dass das jetzt kein Gemauschel ist, habe ich Ihnen hier gezeigt, dieses Galeristen-Dings da in New York, im 41. Stockwerk, hatte Beuys sich bereit erklärt, eine Hyäne, eine wilde Hyäne in einer Mietwohnung des Hochhauses binnen einer Woche als Galerieereignis so zu zähmen, dass er mit ihr in Augenhöhe umgehen konnte. Hier sehen Sie eine Aufnahme aus der mittleren Fahrte. Tja, ist ja so wahnsinnig, nicht? Als Bild. Ja, so. Und hier zerrt die Hyäne an einem seiner Umhänge. Letztes Bild, er liegt mit der Hyäne zusammen am Fenster und guckt nach New York raus. Keine Feindschaft mehr. Und das war gewissermaßen der Beweis seines Schamanismus, dass er das hinbringt, eine Tierseele an die Menschenseele anzukoppeln und zu sagen, an die Menschenseele und damit auch Einfluss ausüben zu können. Soweit, so gut. Wir haben schon festgestellt, ikonografische Dinge gibt es nicht mehr. Er hat hinterher in einem Buch, das als Veröffentlichung darüber gibt, ausführlich darüber gesprochen und hat gesagt, ich habe gemeint mit diesem Versuch, dass die Hyäne ein Tier gewesen ist, das von Nordeuropa über Alaska in die USA eingewandert ist, dass die Weißen, die die Indianer verdrängt haben, diese Hyäne erschossen haben als Sinnbild von nur erotisch süchtigen Indianern und Tieren. Damit haben die Weißen eine schwere Schuld auf sich geladen. Und diese Schuld wollte ich durch die Versöhnung des westlichen Menschen mit dem nordamerikanischen Tier in dieser Veranstaltung zustande bringen. Es war also eigentlich ein religiöses Aspekt, der ihm vorgeschwebt hat. Und man muss nun gerechterweise sagen, er sagte, I like America und kam nie wieder. Nichts will er mit den Leuten zu tun haben. Die haben ihn zwar eingeladen und er hat aber dieses aufgeführt, gewissermaßen mit einer später herausinterpretierten Ikonografie und hat gesagt, nein, mit denen will ich nichts gemein haben und deswegen lasse ich mich auch nicht mehr einladen. Also da sehen Sie, dass das Fehlen einer Ikonografie in der Postmoderne verschiedene Möglichkeiten erbringt, die eben zu einer Subjektivierung führen. Und nun hat dieser Ausdruck, jeder Mensch ist ein Künstler, eine Lawine losgebrochen von Leuten, die nun sagen, ja, ich mache auch Kunst. Ne? Was ich nicht kann, lasse ich mir zeigen. Ne? Ja, so eine Gruppe, die einen Steckstein macht und sagt, aber wie geht das hier und wie soll ich da und so. Und dann kommen sie nach Hause und sagen zur Mutter, du, ich habe das selber gemacht. Ne? Und genauso hier, das Beispiel zeichnet seine wunderbare Tätigkeit, in Dinge einzudringen, wenn man sich mit ihnen zeichnerisch beschäftigt und nicht nur im Fernsehen eine halbe Minute ansieht. Ja? Das ist der Weg, um Welt zu verstehen. Es gibt noch andere Wege, aber dieses ist zumindest einer, dass man die Dinge zeichnet. Wir haben Studenten immer zeichnen lassen, wenn irgendwo Zeit war. Da erleben Sie also wirklich Schweißausbrüche. Da malen, zeichnen die am Stuttgarter Schloss 4 Säulen, dabei stehen 5 da. Ja? Dann musst du sagen, guck doch nochmal hin. Es dürfen gar nicht 4 sein, der Theorie nach. Ne? Umgekehrt. Also zeichnen 5 in der Theorie nach des Klassizismus können es nicht 5 sein, weil in der Mitte eine Säule steht, das geht nicht. Ne? So. Also so kann man sich Welt aneignen und so sollte man sie sich aneignen, aber man muss nun leider sagen, es ist auf der einen Seite so, dass es noch nie in der Menschheitsgeschichte so viele Menschen gegeben hat, die unter Anleitung oder Nichtanleitung kreativ werden können, sich und ausstellen und ihre Werke zeigen. Und dass das eine wunderbare Freiheitsidee ist, in der ich meditativ, abendländisch meditativ für mich arbeiten kann, wie es besser überhaupt nicht geht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Es verflacht sich dabei gleichzeitig der Begriff dessen, was ist Kunst? Kunst ist also, wenn ich kreativ tätig bin und nach den Kriterien arbeite, wobei das letzte oder vorletzte jetzt ist, alles mit allem vermischen. Das ist, was Beuys seinem Lehrer Mataré mal gesagt hat. Plötzlich kam er in das Bildhaueratelier in Düsseldorf von Mataré, der ihn ausersehen hatte, dass er sein Nachfolger als Professor wird, und sagt, ich bin jetzt für Naturwissenschaften, wir müssen alles mit allem vermischen, worauf der Mataré ihn rausgeschmissen hat und gesagt hat, Künstler, alles mit allem vermischen, du sollst ehrlich sein und gerade und deinen Ausdruck finden und was da alles in der Neuzeit noch geredet wurde. Und so hat er also seine Professur verloren und sie nachher doch wieder gewonnen und dann hat ihn der Staat rausgeschmissen, also hat er sie wieder verloren. Er war in der Tat tätig. Hier, das ist auf einer Radtour, habe ich das aufgenommen, die Farbe hier auch, kann ich leider nicht finden. Da steht hier irgendwo ein Schild, wenn Ihnen ein Bild gefällt, rufen Sie mich an. In Markt Heidenfeld, bitte Sie, finsterste CSU-Land in Bayern. Ne? Das ist die Folge dieses Spruchs von Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler, der ist begeistert aufgenommen worden. Finde ich auch alles in Ordnung, ist alles prima. Nur man muss es gesellschaftlich aufrechnen und sagen, jetzt kommt also alles mit allem vermischen. Das hat mit Fluxus begonnen, das lassen wir jetzt mal aus Zeitgründen weg. Fluxus, jetzt wird hier also in London ein Riesenkunstwerk aufgerichtet, in dem man Autoreifen sammelt, auf einer Fußgängerbrücke ein U-Boot zusammenstellt. Das, da mal in Anführungsstrichen, so sinnlos ist, wie es nur sein kann, hat ja auch keine Ikonografie, aber es reizt ihr Assoziationspotenzial. Und es wäre gut, wenn Sie eben dann sagen, nicht sagen, so einen Quatsch mache ich nicht mit, sondern wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, also irgendwo fällt mir dazu was ein. Ja, vielleicht U-Boot, Luft und Reifen. Haben die nicht irgendwas gebaut? Ohne Luft ausblasen oder aufnehmen kann ein U-Boot nicht tauchen und nicht untergehen und so weiter. Ja, also ich will da nur den Ansatz machen, dass sagt, also so unsinnig das aussieht von neuzeitlicher Kunst her, so sinnvoll ist es aus einer Position, die eben sagt, der Künstler stellt Material zum Assoziieren zur Verfügung und damit es auch wirklich wirkt, ist er in der Lage, alles mit allem zu vermischen. Hier schon aus den 20er Jahren, wie eine Violine oder Bratsche aussehen, weibliche Körper im Rücken von Man Ray, nun nochmal mit den Schalllöchern beheftet, ist eben auf einmal sowas dazwischen, zwischen Frau, zwischen Fühlen, zwischen Hören, zwischen in Schwingungen kommen und so weiter und so weiter. Sie können also eine ganze Menge daran assoziieren. Und hier in Mark Heidenfeld oder sonst wo, das war Obst trifft Kunst. Wunderbar, ne? Ja, was Sie sich dabei nun denken sollen. Ja, Obst trifft Kunst. So. Und als vorletztes Kriterium, der Titel, der früher in der ganzen Neuzeit nur dazu da war, zu sagen, was ich gemalt habe, nämlich Maria mit Jesus, mit dem Josefknaben und dem Christuskind, steht dann als Titel drunter. Oder aber man hat Titel erfunden, die dann kunsthistorisch eine Verwechslung nicht mehr möglich waren, weil Raphael zum Beispiel im gleichen Format sehr viele Madonnen gemalt hat, sagt man dann die Madonna mit dem Zeisig, nicht? Weil alle anderen Madonnenbilder haben keinen Zeisig, aber dieses hat. Also sagt man Madonna mit dem Zeisig, davon hat Raphael gar keine Ahnung, dass man dieses schöne Bild so benannt hat. Nicht? Das ist nur, um es im Katalog wiederzuerkennen. Und jetzt dreht sich die Geschichte und sagt, der Titel eines Bildes ist kein Titel mehr, sondern ist gewissermaßen den Mangel an Ikonografie aufzuholen durch Titel. Sie gehen nach Nürnberg ins neu gebaute Museum und sagen, was soll denn der Unsinn da, diese Bierdosen von verschiedenen, ist das jetzt Bierreklame und so weiter und so. Und dann sage ich, ja Moment mal, wir hatten das gemacht. Und dann lesen Sie den lapidaren Titel, ein Jahr. Und da müssen Sie sich nun selber was dazu denken. Ne? Und die lachen, haben sich schon das Richtige gedacht. Ja? Also der Titel dient dazu, Ihnen einen Assoziationspfad zu bringen. Der ist nicht zufällig sehr fantasievoll. Hier haben Sie zum Beispiel einen sehr fantasievollen Titel von einem hannöverschen Künstler, dem lieben Kuhn. Dies auf der linken Seite mit dem Käfig und den Gartenzwergen ist also unterschrieben: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Schwierigkeit: Ein Afrikaner, der hier vorbeikommt, wird das nicht verstehen, denn der findet die Zwerge prima. Der hat noch kein Empfinden für die Gefahr. Insofern ist das also monokulturell, wenn Sie so wollen. Und das Rechte ist nun eine Sache, die etwas schwieriger ist. Dazu haben wir jetzt gar keine Zeit mehr, aber ist vom selben Künstler und ist unterschrieben Hunger. Und jetzt können Sie nach allem Möglichen gucken, wonach wir so Hunger haben. Jedenfalls nach Brennstoff, unendlich, weil da hinten noch ein Loch drin ist, sodass das eher oben reinfüllt, hier unten auch wieder rausgeht. Das heißt also, dieser Hunger ist unstillbar, weil der halt Sisyphusartig angebracht ist. Das machen also die Titel. Und jetzt kommt der entscheidende Endschlag um 12:55, damit Sie auch noch was haben zum Fragen und gemeinsam reden. Vom Weltbezug zum Selbstbezug. Alle Kunst alle Kunst der Neuzeit hatte immer einen Weltbezug. Die Weltlandschaft wurde gemalt, die Welt war immer Gottes Schöpfung und Ebenbild der Mensch. Und so war man also immer sehr schnell in sehr hochgestylten Ebenen, die mit Weltverständnis zu tun hatten. Da brauchte ein Maler nicht so ganz viel zu machen, weil gesellschaftlich und philosophisch das immer mitgeklungen hat. Und nun kommt nach dem Kernspruch von Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, die merkwürdige Erscheinung, die Sie in allen anderen Äußerungen, insbesondere in der Politik zum Beispiel oder auch im Vereinswesen jetzt erkennen: Es gibt keine Bindungen mehr außer mir selbst. Was soll auch eine Jugend sagen, die zu mindestens der Hälfte stehen gelassen wird, nach vorzüglicher Ausbildung Taxi fährt, hier Studenten aus der Uni etc. Ja, was soll ich denn anderes tun? Es gibt keinen Weltbezug. Die Welt hat für mich nichts. Also kann ich doch nur auf mich selbst zurückkehren. Die einen essen dann eben leider irgendwelche Drogen und die anderen machen es besser und fangen an, Bilder zu malen. So, jetzt ist der Selbstbezug etwas rückläufig ist. Also ein Künstler der Postmoderne macht nicht eine Sache, die dann objektiv dasteht, sondern er macht sie eigentlich nur mit der Kehre auf sich selbst besser zu verstehen. In der Psychologie dürfen wir das heute, dass wir das eben einwenden. Und wenn Sie jetzt nun etwa Richter hier die zwei Arbeiten sehen, dann können Sie, glaube ich, aus der Art, das ist hier wieder noch nicht so ganz gut zu sehen, wir können Sie sehen, da ist ein Foto vom Dom von Florenz. Und er rakelt nun mit wahrer, intensiver Lust aus sich selbst über dieses Kulturdenkmal hinweg und dann, diese Farbe und wie die so geht. Und da ist eigentlich das Baptisterium und das hat einen ganz kulturellen Zusammenhang. Aber ich schiebe jetzt hier Farbe rüber. Oder das Rechte, das den Titel City hat, wo Sie dann hier Andeutungen noch von der City haben. Und dann gehen wir auf einmal so Rakelstreifen drüber. Und dieses, sagen wir mal, einerseits zerstörerische und andererseits sich selbst operierende und wieder in etwas zurückbringende Hantieren macht, dass Gerhard Richter eben der Garant für Selbstbezug ist. Wer diesen Film mal gesehen hat, es gibt einen Film von ihm, da merken Sie, also der kennt keine Grenzen. Da wird alles, was einmal nach alten Geschichten gut war, wird einfach zugerakelt. Und er hat eine Lust daran und macht dann einen Rakel andersrum rüber. Und er selbst sagt dann, dass er sagt, also Kunst, wieso? Es muss mir Spaß machen. Ich habe eine Freude daran, dieses so zu malen oder auch endlich mal einfach eine Postkarte zu malen. Wieso immer eine Madonna und dieses und so. Und dieses auch unscharf zu malen. Da muss man ja was können, um was unscharf abzumalen. Also von daher ist etwas ganz Individuelles in das Heute hineingekommen, das Sie im Übrigen überall finden. Eine Bindung der Jugend an Vereine ist so gut wie nicht mehr herstellbar, weil sie keine Bindung wollen. Und Sie sehen das im Übrigen im Bundestag auch, dass also da, wo eigentlich alle still sein sollten, weil die Meisterin gesagt hat, es ist alternativlos, 5 Stunden später das Gequatsche losgeht. Ich finde aber, und ich bin aber ganz anderer Meinung, ich und da und dieses und so. Und auf einmal hat man Mühe, den Parteienkonsens zusammenzuhalten bei aller selbstreferenziellen Aktivität, die jeder an den Tag legt. Ich denke auch nach und ich habe auch eine Idee. Und der Richter hat dann gesagt, ja, Kunst, weiß gar nicht, was das ist, das passiert eben einfach mal so. Aber ich mache für mich jetzt eben die Dinge so, wie sie hier dargestellt sind. So, und um Ihnen nun den Fehler dieser Konstruktion zu zeigen, dass man dabei Lust hat, kann man nicht sehen. Man kann das nicht sehen, dass der Richter daran Lust hat. Und da nehme ich nochmal was von mir, wo ich Lust habe und Sie es trotzdem nicht sehen können. Ich habe das mit Ausstellungen schon also erfahren. Dies hier ist also Orpheus in der Unterwelt. Ne? Da ist die Eurydike, hier ist eine Maske, die abstecken soll und so weiter. Und das Ganze ist ein bisschen durchlöchert. Hier ist nochmal so Totenkopf und so weiter. Also das Publikum, das diese Ausstellung besucht, sagt, naja, wenn es so ein bisschen zerrissen sein muss und so, ja, aber eigentlich, man kann es ja gerade noch erkennen, hier der Haar ist Fritze und so. Ne? Also man kann sich daraus noch ein Bild machen, wie es so schön heißt. Wo ist die persönliche Lust und die persönliche Auflösung? Die zeige ich Ihnen in einem anderen Bild. Dies sind zerfressene Steine auf Malta, die so zerlöchert durch mehrere Jahrhunderte durch Wind und Wetter sind, dass man hier jetzt Dinge hineinlässt. Und man, das macht einen unheimlichen Spaß, in diese von der Natur frei geformten Gegenstände zu sagen, ich mache mir selbst eine Auflage und ich sage, du musst jetzt versuchen, daraus irgendetwas zu machen, aber nicht durch Überrakeln und Überzeichnen, sondern die Spielbedingung ist, so wenig als nur irgend möglich zu verändern. Und das ist dann hier, hat dann der Stadtgart, der Seelenträger, da oben ist ein bisschen zugeballt, das ist eigentlich alles schon da hier. Dieses ist auch da, ja, und das gilt es nur an manchen kleinen Stellen durch Schwarzschraffur zu verändern, um zu etwas zu kommen, was dann in dir selbst, in Selbstbefriedigungsaktion zusammenschießt zu etwas, was auch ein Außenstehender unter Umständen lesen kann. Das ist eigentlich das Ziel und jetzt sind wir also so ziemlich am Ende, dass wir jetzt als letztes gewissermaßen einen Philosophen sprechen lassen mit dem Aufsatz, was ist postmodern? Oder es heißt genau genommen, Beantwortung der Frage, was ist postmodern? Haben Sie hinten auf dem Zitatenblatt auf der Rückseite der ersten Seite. Ein postmoderner Künstler oder Schriftsteller ist in derselben Situation wie ein Philosoph. Der Text, den er schreibt, das Werk, das er schafft, sind grundsätzlich nicht durch bereits feststehende Regeln geleitet und können nicht nach Maßgabe eines bestimmten Urteils beurteilt werden, indem auf einen Text oder ein Werk nur bekannte Kategorien angewendet würden. Diese Regeln und Kategorien sind vielmehr das, was der Text oder das Werk sucht. Künstler und Schriftsteller arbeiten also ohne Regeln. Sie arbeiten, um Regeln dessen zu erstellen, an dem, was gemacht worden ist. Daher rührt, dass das Werk und Text den Charakter eines Ereignisses haben. Und Sie haben sicher schon irgendwann mal gelesen, dass wir in einer Ereigniskultur leben. Man geht überhaupt nur noch irgendwo hin, wo ein Ereignis zu erwarten ist. Das fing ganz milde an, als große Ausstellungen plötzlich mal eröffnet wurden, ohne Sekt und belegte Brötchen kam niemand. Es musste ja ein Ereignis geben, dass man mal einen trinken kann und mit jemand anderem was vorkauen, ein Lachsbrötchen oder so. Heute ist das inzwischen so, dass Sie, ja, gähnend leere Museen antreffen, den einen oder den anderen. Sie denken, sie sind in Island auf der Straße. Nicht? Da sind also bloß drei Leute in dem Sprengelmuseum und sonst niemand. Außer einer Schulklasse, die ja da reingehen muss. Ne? So. Und jetzt machen sie also ein Ereignis und sagen, die Nacht der Museen. Knüppeldicke voll, alle rennen dahin. Keiner sieht ein Bild, schon gar nicht, weil es dunkel ist, aber es ist ein Ereignis. Nicht? Es ist ein Ereignis, es geht zum Ereignis. Fußball ist ein Ereignis. Ja, so, also wir leben heute vollständig in einer nur auf die Gegenwart bezogenen Ereigniskultur und genau dieses macht der postmoderne Künstler und weil er Gesellschaftliches abbildet, ist die Frage auch positiv zu beantworten, gibt es heute noch Kunst? Ja, sie gibt es, aber natürlich in einem anderen Ebene, in einem anderen Kriterienfeld, so wie es Ihnen jetzt hier der Lyotard, französische Philosoph des Postmodernismus, der Ihnen gesagt hat. Sie machen die Regeln. Es gibt keine Regeln, aber Sie machen sie, damit Sie mit Regeln leben können. So, und das ist gut so. Aber dass Sie sie machen, ist eben ein demokratischer Aspekt. Nicht der Fürst schreibt vor, wie Kunst zu sein hat, wie er auch mal vorgeschrieben hat, wie Religion zu sein hat, sondern Sie sind frei. Sie dürfen sich an all dem orientieren und sagen, wie ich die Welt sehen möchte und wo ich Unterstützung finde und wo nicht. Und wenn Ihnen mal was nicht gefällt, so ist das keine Bildungskatastrophe im Klassizismus. Wo man sagt, was, das weißt du nicht, dass das Homer ist? Ja, du bist ja völlig ungebildet. Ne? So, ja? Nein, heute, das gefällt mir eben nicht. Ja, dann finde ich was anderes, an dem ich arbeiten kann. Ja, bis dahin, vom Selbstbezug zu Selbstbezug und damit nochmal schnell das Schema Postmoderne, damit Sie auch, was macht er jetzt? Zuletzt angesehen, weiter. Kann ich nicht sagen, was kann Ihnen, Sie haben es. Dieses, was auf der Rückseite von Moderne ist, mit Absicht so gemacht, ich kann es Ihnen jetzt hier nicht zeigen, da blockt er irgendwie, ich weiß nicht warum. Und da haben Sie den Tatbestand. Es geht um Betrachterpotenziale, die stehen im Zentrum. Und es geht darum, in offener Assoziationsfähigkeit an diese Welt heranzugehen. Das ist die gerechte Haltung und nicht Perspektive können. Ne? Und daraus entsteht in einer Wechselbeziehung, deswegen sind die Pfeile immer nach draußen und wieder von draußen nach drinnen gezeigt, in einer Wechselbeziehung entsteht gewissermaßen eine Kommunikation mit der kulturellen Wirklichkeit, in der Sie leben, der Sie sich nicht verweigern sollen, sondern eben nach den Kriterien, die ich Ihnen genannt habe, Offenheit, alles mit allem darf sich vermischen und so weiter und so fort, sind Sie also auf dem richtigen Schiff und können bewusst leben, allerdings in eigener Verantwortung, so wie wir uns eigentlich Demokratie wünschen. Wer also nun dieses alles zu schnell hat, der sollte nach dem Buch greifen, dann wird das etwas systematisiert. So viel kann ich nicht in einer halben Stunde machen. Da sind auch die Kriterien drin, da sind die Beispiele drin, da ist alles möglich. Und zum Schluss ist sogar ein Vergleich mit alter und neuer Kunst, System Kunstwerk und System Objekt Arrangement gegenübergestellt. Was ist früher gewesen, was ist heute gewesen? Wer also Aufklärung noch zusätzlich haben will, der holt sich da oben rechts und links jeweils die Zettel, bestelle das Buch, lese es mit Freude, und was Ihnen nicht gefällt, schreibt bitte mir, das hilft. Und genau, benutzt Ihnen nach Möglichkeit eine Libri-Buchhandlung, die liefert Ihnen das sofort an, der Verlag ist in diesem angeschlossen, dann haben Sie vielleicht auch einen anderen und dann müssen Sie 15 Tage warten, bis die Post es Ihnen liefert. Ja, herzlichen Dank und wir nun. Rückt nun irgendwo eine Frage besonderer Art. Bitte. Ja, können Sie. Sie müssen allerdings offen andenken, wir sind in der Postmoderne. Sie können nicht sagen, das und das kommt, ja? Sondern Sie müssen jetzt sagen, also ich hoffe, dass das ein bisschen klar geworden ist, dass Kunst auf eine eigentümliche Weise, die wir hier nicht näher eingehen können, von gesellschaftlichen Umständen abhängig ist. Die befruchten sich gegenseitig. Wie Zeitgeist entsteht, ist ein großes Geheimnis, wissen Philosophen auch nicht. Aber der Zeitgeist ist heute ein anderer als vor 40 Jahren. Und wenn Sie jetzt das verlängern, dann gibt es für mich in gesellschaftlicher Abhängigkeit zwei Möglichkeiten. Entweder Demokratie bleibt als Gesellschaftsform, was ja nicht ausgemacht ist, wenn wir uns die Welt ansehen, und verfremdet sich auch nicht, dann bleibt natürlich dieses Potenzial des Einzelnen wertvoll. weil es immer ein Eigenbeitrag ist zu etwas, was Parteien heute noch vergeblich versuchen, in Programme zu schmieden, das ist 19. Jahrhundert, und sich wundern, dass das niemand liest. Nein, der Wähler möchte Ereignisse haben, deswegen wählt er ja erst 2 Tage vorher. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass Sie sagen können, also wenn man sich das Gerangel heute anguckt, die globalisierte Welt und die Art, in welchen Widersprüchen wir uns mit unserer Entscheidung, kein Atomkraft mehr und billiger Strom und alles dieses, verfangen haben, dann muss man eigentlich, könnte man zu der Überzeugung kommen, dass das ohne eine Direktive, die bestimmte Dinge gleichgewichtig verteilt nicht zu machen ist. Und das würde gegen die Demokratie, eher für eine Oligarchie sprechen. Und das ist eine Voraussetzung, die niemand vorhersehen kann. Wie weit hält Demokratie? Die Fehler der demokratischen Verbünde wird immer deutlicher. Wenn es so ein Matt gibt wie gerade mit Syrien, dann muss man sich fragen, was nützt also die demokratische Charta der USA, wenn das dabei herauskommt, ja, dass der Präsident in der Falle sitzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten zu sagen, entweder oder, hängen aber immer mit gesellschaftlichen Momenten zusammen und wir müssen gerechterweise sagen, das, was in der Welt passiert, entscheiden auch nicht mehr die Künstler, die kreativ sind in Hannover und in New York, sondern das machen die Computerleute. Und diesen Bereich, der eigentlich die Welt verändert hat, die letzten 60 Jahre, habe ich bewusst ausgeklammert, weil das ein so kompliziertes Thema ist. Das ist der Computer und das sind die Medien. Und wir leben in der Tat in einem Epochenwechsel, der dem Mittelalter-Neuzeit vergleichbar ist. Ja, so, bitte.
Ich will noch mal kurz auf Ihren Buch eingehen, das ich sogar gelesen habe. Wir gehen ja mit einer interessanten Entwicklung von 1760 bis heute.
Genau.
Und ich möchte aber an eine Frage knüpfen. Zum Schluss sagen Sie, demnach ist das Postmoderne keine Stilvariante der Moderne, sondern ein neuer Kulturabschnitt mit neuen Verhaltensmustern und neuen Ansätzen, Leben zu verstehen und zu verwirklichen. Und die Frage, die ich habe, haben Sie denn irgendeine Ahnung, wie denn dieser neue Kulturabschnitt abgelöst werden könnte durch einen anderen?
Haben wir gerade gehabt. Also Ahnungen habe ich, aber die sind eben, sagen wir mal, auf einem Feld der Möglichkeiten. Es kann nun... Nein, ja, es gibt Ansätze. Also Sie müssen sich Historie ganz, ganz groß so vorstellen, dass eigentlich Kultur in Sinuskurven abläuft. Einmal oben, einmal unten. Jetzt Klassik. Einmal oben, einmal unten, Mittelalter. Einmal oben, Renaissance. Im Barock langsam wieder runter und dann wieder hoch. Und Sie können also sensibel gibt es die Möglichkeit heute zu sagen, also ganz oben ist jetzt Assoziation und Postmoderne und was alles damit zusammenhängt. Darunter aber ist nicht etwa nichts mehr, sondern da ist natürlich immer noch die Grundtendenz der klassischen Auffassung von Welt eigentlich. Ja? Und es wäre merkwürdig, wenn das alles zusammen plötzlich nur noch in eine Zitterlinie des Todes, der Todeskurve der Kultur enden würde. Und wahrscheinlich geht es irgendwie in den Sinuskurven weiter. Das heißt, die Postmoderne haben wir auch irgendwann mal über. Und dann kommt da irgendwo etwas, was der Künstler bedient, diesen Überhang. Nicht? Also mein Dönhoff hat mal in so einem Gespräch zum Schluss gesagt, naja, und dann haben wir das über und dann jetzt gehen wir eben alle wieder arbeiten und dann haben wir das über und dann machen wir einfach mal ganz was anderes. Und so kann man das natürlich auch sagen. Irgendwann kommt das ganz was anderes aus dem Überhang dessen noch mehr Objekte und noch mehr Zusammenhänge, noch mehr Zusammengebrochenes und Beklebtes kann ich nicht sehen. Ich möchte endlich mal wieder. Ne? So, ja, was jetzt? Also da bildet sich irgendwo, kristalliert sich was. Wie lange das dauert, weiß keiner. Die Zeit ist eigentlich reif. Die Hochrenaissance hat auch nicht länger als 60 Jahre gedauert. Und da waren mehrere Vorschläge da, wie man weitermachen kann. Also die 60 Jahre haben wir abgedient in dieser Kultur. Und nun wollen wir mal sehen. Nicht? Es ist spannend. Ich würde auch gerne noch 30 Jahre weitermachen. Bitte.
Sie haben eben von Richter gesprochen. Auch mit
ja.
Ja,
genau.
Aber er sagte noch dann, weil ja auch, dass die
abschließen. Das letzte Zitat, keine bekannten Kategorien. Aber es muss gut sein.
Ja,
das ist doch fast eine schulische, eine ganz kleine Kategorie. Es muss gut sein.
Jetzt ziehen Sie bitte selbstreferenziell dazu. Es muss nicht objektiv gut sein, das will die Renaissance beantworten. Es muss subjektiv gut sein. Ich muss damit zufrieden sein. Dann ist es gut. Es gibt keine Kriterien mehr, objektiv, was gut und was schlecht ist, weil es eben auch keine Regeln gibt. Regeln, gut und schlecht, kann ich nur nach Regeln. Ja, das ist in der Schule auch so, dass man jemandem im Zeichenunterricht sagt, wenn du kein Thema stellst, nachdem du dann Noten gibst, kannst du auch keine Noten geben, wenn du sagst, macht, was er wollt. Ja? Da hinten war er. Ja, bitte.
Ich habe eine Gedächtnisfrage noch zum ersten Teil Ihres Vortrags. Und zwar habe ich voller Verblüffung gesehen, zwei Gemälde, eins aus dem Mittelalter, das Sie dargestellt haben, und eins aus der Renaissance, wo aufsteigend dann ein Himmelsvater mit Bart gezeigt wurde. Und Auftraggeber die Kirche. Und ich erinnere mich des Gebots, du sollst dir kein Bildnis machen. Wieso kommt man so ein Gottvater mit Bart auf das Bild?
Ja. Also das ist eine, wenn man sie gerecht beantworten will, das ist eine schwierige Frage, nämlich die Frage nach dem, was ein Bild ist. Ganz kurz muss man sagen, das geht zurück auf einen Streit zu Lebzeiten Karls des Großen. Sie kennen das als Ikonoklasmus, dass also im Osten Bilder verweigert wurden. Nicht? Da wurde also nur in Symbolformen gearbeitet, etwa das Lamm mit dem Kreuz ist davon übrig geblieben bei uns oder so. Und Karl der Große war für diese Verhandlungen knatzig, weil er nicht eingeladen worden ist. Und da ging es um den Streit, ob im Bild der Heilige selbst ist und deswegen das Bild angebetet werden darf. Und die abendländische Kunst hat den anderen Weg gewählt und hat gesagt, ein Bild eines Heiligen soll daran erinnern, dass er gute Taten getan hat und dass wir ihm nachfolgen sollen. Und das war der Kernschluss, dass sich abendländische Kunst entwickeln konnte und die Ikone nicht. Die ist doch immer im 17. Jahrhundert genau das, was sie im 5. Jahrhundert war. Das wird immer kopiert. Und daraus entsteht dann eben, dass man in verschiedenen gesellschaftlichen Umständen plötzlich auch die Figuren, die man darstellt, verändern kann und muss und soll. Also wenn nun Bart, dann eben Bart. Gut, der bedeutete vielleicht irgendetwas, wie ja heute im Orient auch, dass man also von Mohammed direkt mit Kräften ausgestattet ist. Wenn man einen Bart hat, wäre das kein, bist du kein echter Mohammedaner. Vielleicht, weiß ich nicht, Antes, üblicherweise jetzt kochen vor dem Unsinn, den ich da erzähle. Aber es hat ja im Voraus auch zwei Bilder von Jesus gegeben, nämlich einmal, wie er wahrscheinlich wirklich rumgelaufen ist, so mit Locken und was und allem, so also als Syrer gewissermaßen. Und der andere ist ja später hinein idealisiert worden und dieses Bild wurde dann von der abendländischen Kunst übernommen. Das heißt, es gibt also noch mehr Veränderungen, die sich, sagen wir mal, aus einem objektiven Wahrheitsstandpunkt überhaupt nicht erklären lassen, sondern der Zeit gerecht werden wollen. Und daher kommt das möglicherweise. In aller Kürze.